Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Mörs war jahrelang Deutschlands größte Kleinstadt oder kleinste Großstadt,
ja,
eins von beidem.
Richtig, stimmt.
Ja. Und auch bekannt für seine Jazz-Tage
das
natürlich.
Das Jazz-Festival, ja. Ja. Da habe ich, glaube ich, das erste Mal, kann ich das erzählen? Da habe ich das erste Mal versucht zu kiffen. Aber
okay. Ich dachte, das erste Mal geknutscht, aber okay, es wurde nicht so romantisch.
Nee, romantisch nicht, nee. Also versucht, es hat nicht geklappt, ich habe nichts gemerkt, ich habe gehustet.
Okay, ja, verstehe. Das ist natürlich an der holländischen Grenze, ist das ja für Teenager dann noch etwas wahrscheinlicher, das einfach mal auszuprobieren.
Richtig.
Und so.
Richtig. Ja. 1, 2, 3, 4.
Hallo, liebe Zuhörerinnen der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Hallo, liebe Zuhörer der NBE. Eine neue Folge heute und ich habe einen Gast, auf die ich mich sehr gefreut habe, weil ich finde, dass sie überdurchschnittlich viel zu erzählen hat und erlebt hat. Und ich bin ganz gespannt, mit ihr über viele verschiedene Dinge zu reden und zu gucken, ob wir da auch ein paar Gemeinsamkeiten haben. Ich meine nämlich ein paar entdeckt zu haben. Herzlich willkommen, Anna Duschime.
Hi, freut Hallo, mich Anna. Sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich finde es voll gut, dass das geklappt hat und dass du da bist. Ich hab in der Recherche jetzt zu dieser Sendung, bei den Sachen, die ich über dich gelesen habe oder so Podcasts, die ich gehört habe oder so, ja, gab es echt immer wieder so Momente, wo ich gedacht habe, so, es geht mir genauso.
Ach, oder, krass, okay.
Oder wo ich gesagt habe, so, ja, das kann ich total nachvollziehen. Zum Beispiel, du hast einmal irgendwo gesagt, so als Dreiklang sozusagen, du redest oft mit dir selbst, bist nah am Wasser gebaut und gruselst dich extrem schnell.
Ja, das ist wirklich die beste Zusammenfassung, beste Beschreibung über mich.
Und da frage ich mich aber, weil du das nämlich mal in einer Kolumne von dir geschrieben hast, sind das vielleicht vage Eigenschaften? Ich bin nämlich auch vage.
Also, da muss ich ganz kurz ausholen, ja, meine Schwester ist ein totaler Horoskop-nah irgendwie, okay, und hat mich so ein bisschen drauf gebracht, aber immer nur, wenn das irgendwie positiv war für mich. Ja. Und jetzt mittlerweile glaube ich, dass er auch, also ich bin jetzt auch so, die hat mich irgendwie dazu gekriegt, dass ich jetzt auch so ein bisschen in Astrologie eingetaucht bin.
Aber nach wie vor, okay, nur die Positiven.
Nur die Positiven, ja, die negative Energie lasse ich nicht in mein, ja, Leben rein. Aber cool, dass du auch vage bist. Ich wusste nicht, dass das vage Eigenschaften sind.
Nee, ich so auch nicht. Ich habe mich das jetzt gefragt, weil ich das auch so gut von mir kenne.
Ja.
Also auch so dieses, du hast in einem anderen Interview erzählt, das fand ich ganz schön, dass eine der großen Errungenschaften, die du in den letzten Jahren mal so gelernt hast, ja, auch so in diesen verschiedenen Jobs, die du gemacht hast und so, eines der wichtigsten Dinge, dass du dir jetzt so angewöhnt hättest und wo du noch so ein bisschen mit haderst, aber was so für dich so ein Achievement ist, ja, ist Nein zu sagen.
Ja.
Und das ist ja wirklich etwas, was man uns wagen nachsagt.
Nein, dass wir uns nicht so entscheiden können, richtig. Fällt. Ja. Das finde ich aber, ich finde das so schön irgendwie, wenn man das entweder auf ein Sternzeichen schieben kann oder so, dass man, dass wir dann so gemeinsam leiden können oder, ja, gemeinsam zumindest austauschen können, wie man es besser machen kann.
Das stimmt.
Ja,
aber stimmt. Nein sagen ist ja auch ätzend, oder?
Es ist auch nichts Schönes. Also ja, ich finde auch das Wort an sich, ja, ist ja viel schöner. Also man öffnet irgendwie so den Mund und Nein fühlt sich, ich weiß, also ich hade immer noch damit, ehrlich gesagt. Und manchmal ist es so ein bisschen empowernd, weil man irgendwie sagt so Nein, weil ich glaube, dass dann irgendwie eine bessere Möglichkeit irgendwie auf mich wartet. Ja. Aber manchmal finde ich das auch irgendwie purer Wahnsinn, weil wer weiß, ob überhaupt irgendwas Besseres, ob irgendwas was kommt, ja, danach, nachdem ich Nein gesagt habe. Insofern, also ich finde es immer noch schwer. Ich habe es noch nicht raus.
Ich fühle das sehr. Ist denn dieses, was mich wirklich wundert, ist diese Horoskop-Sache,
ja,
die für mich gefühlt, also ich kenne das früher so, als ich aufgewachsen bin, war das irgendwie so in der Tageszeitung, stand das mal drin, so bei meinen,
ja,
Eltern.
Genau.
Oder bei der Oma irgendwie in der Frauenzeitschrift oder so, aber dann war es das auch. Und dann, es gab auch früher so am Kiosk immer so Horoskop-Röllchen zu kaufen.
Röllchen?
Das waren so kleine, ja, das waren so Papierröllchen.
Wie und aus den Glückskeksen? Nee.
Ja, so ungefähr. Also waren wirklich so ganz so dicke, kleine Papierröllchen und die konntest du so weit aufziehen und da stand ein komplettes Horoskop drauf.
Dann für Waage hast du ein Röllchen gekauft?
Genau.
Oder für alle?
Nee, für Waage hast du ein Röllchen gekauft. Es standen auch deine Lottozahlen drauf. So.
Das finde ich aber irgendwie, also ich bin ja religiös erzogen worden und bin auch gläubig. Ich weiß nicht mehr, ob ich religiös bin oder gläubig, ist auch egal. Aber sowas, so Horoskop und solche Sachen oder Tarotkarten, das war eigentlich in meiner Familie verpönt. Das hat man einfach nicht gemacht. Ich glaube, das ist schon so Teufelsanbetung oder so. Ja. Und ich habe mir aber neulich auch von einer Bekannten eine Tarotkarte legen lassen. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig sagt. Und da kam die Karte der hohen Priesterin raus oder hohe Priesterin und die ist richtig gut. Alle sind ausgerastet als diese Karte. Und ich war so, ja, ich finde es auch top. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Da war auch sehr viel Alkohol im Spiel, deshalb kann ich mich auch nicht mehr daran erinnern, was sie gesagt hat, wofür das steht. Aber es war was Positives, darum habe ich es auch wieder reingelassen.
Anscheinend so der Tarot-Joker.
Ja, voll, wirklich. Alle sind also komplett durchgedreht. Und ich konnte das irgendwie nicht so richtig würdigen, glaube ich, hatte ich das Gefühl. Ich nicht weiß, was es heißt.
Aber es ist so, ich finde es so schräg, dass so, ich, also für mich gefühlt ist es so, dass seit so ein paar Jahren, also ich, für mich auch sind es 3 Jahre höchstens oder so, dass Horoskope plötzlich wieder so ein Riesenthema
sind. Ja. Es gibt ja irgendwie so diese CoStar-App oder so, die hatte ich auch ganz kurz, dann habe ich die wieder gelöscht, weil ich glaube, keinen Platz auf dem Handy hatte. Dann habe ich mich für die Lieferando-App entschieden.
So kurz überlegt. Das sind natürlich Prioritäten. Ja.
Das habe ich total oft. Ich muss, also an Apps verhandle ich ganz viele Sachen. Neulich muss ich auch wieder die Zalando-App löschen für was anderes. Ich glaube auch wieder für so eine Liefer-App. Egal. Naja. Auf jeden Fall, genau, diese Coaster-App, da habe ich neulich gelesen, dass die Gründerin, dass sie das mit Absicht macht, also dass sie dann so Sachen reinschreibt, um Leute irgendwie entweder zu provozieren. Also macht irgendwie Sinn, ne? Ja. Also irgendein krasses Gefühl zu evozieren, weil sonst niemand diese Horoskope teilen würde, wenn das alles irgendwie so Vanilla wäre irgendwie. Und das fand ich dann schon irgendwie auf eine Art manipulativ, weil voll viele Leute verlassen sich ja darauf. Also, weiß ich nicht, ist vielleicht auch die dunkle Seite.
Es ist auch so krass, wenn man so, ich manchmal so beim Seppen bleibe ich an so Astro-TV hängen.
Gibt's das noch?
Ja, das gibt's noch. Oh. Ist hier im Berliner Kabel irgendwie. Ja. Also ich habe das zuletzt bei mir irgendwo auf Platz 89 gefunden oder so. Und war auch kurz überrascht, dass es noch gibt und hab's dann mal wieder ein bisschen geguckt, wo die zum Teil manchmal auch sagen, irgendwie so, ja, wir haben heute für sie hier den magischen Stein und so und dann liegt da einfach so ein Stein in der Deko. Ja, dieser Stein kann ihnen gute Schwingungen geben und so.
Aber ist das nicht auch fies irgendwie? Also manchmal hat das doch irgendwie so ein Geschmäckle, finde ich, weil man ja irgendwie auch Leute ausnutzt, die das vielleicht nicht besser wissen oder so.
Total. Du hast ja auch lange Zeit als investigative Journalistin auch gearbeitet. Also so bei BuzzFeed zumindest gibt's ja auch noch mal so investigative Stücke und so. Und bei so AstroTV und so ist das ja total krass, wie es da immer wieder so Stories gibt von Leuten, die so richtig ausgenommen werden, wie so eine Weihnachtsfeier.
Total, ja.
Weil die sagen so, ja, rufen sie wieder an oder so.
Ja, und immer so Cliffhanger oder irgendwie irgendwas, woran man sich dann immer festhält und dann ruft man da immer wieder an und wird dann so in den Ruin getrieben. Na. Das ist eigentlich krass, dass es AstroTV noch gibt.
Na, das stimmt. Das
der Wirecard der Sender.
Das glaube ich, wie hieß, es gibt diese, ich überlege gerade, wie die heißen. Es gibt ja so eine politische Kunst, Peng, das Peng-Kollektiv.
Ja.
Die haben, glaube ich, mal jemanden bei AstroTV eingeschleust.
Der dann als Astrologe oder Astrologin.
Genau, als Medium oder so.
Boah. Fällt mir gerade wieder ein. Das finde ich aber eigentlich ganz gut.
Finde ich auch gut.
Ich kann mir gut vorstellen. Wer steckt denn hinter AstroTV?
Keine Ahnung, wahrscheinlich Philip Morris.
Philip Morris und Springer haben gemeint, das ist das Love Child von Philip Morris und Springer, das AstroTV.
Genau.
Oh, das ist wirklich das Böse vereint.
Also erstmal, um wie es alle meine Gäste hier erfahren, in der Nils Bogelberg-Erfahrung, wir möchten natürlich, dass es unseren Gästen so gut wie möglich, sich so heimelig wie möglich fühlen. Deswegen erstmal fragen wir vorher nach Lieblingssnacks. Da hatten wir bei dir jetzt, also Snacks und Getränke.
Ja.
Du wolltest diese Dittmann Kräuteroliven unbedingt, also ganz speziell diese Oliven, Kinder Maxi King und Fanta.
Ja.
Also eine ausgewogene Ernährung, eine da muss ich mir keine Sorgen machen.
Man merkt, ich lege Wert auf gesunde Ernährung.
Sind das diese, warum denn explizit diese Oliven?
Also es ist vielleicht gar nicht so spannend, aber ich arbeite normalerweise in Charlottenburg in einer Produktionsfirma und da gibt es so einen ganz kleinen Edeka. Ja. Und ich hasse diesen Edeka, ich habe den schon vor Covid gehasst, weil man sich nicht bewegen kann und man ständig irgendwie Menschen anrempelt und so. Und dann irgendwann, als ich dann mal wieder, und es gibt so komische Winkel in diesem Edeka, wo man so ganz dumm immer so rumsteht, weil man immer, egal wo man steht, im Weg steht. Ja. Und dann irgendwann stand ich da halt wieder so ein bisschen blöd und dann fiel mein Blick irgendwie auf diese Oliven und ich dachte, probiere ich mal aus. Und seitdem bin ich wirklich hooked. Und wenn ich hooked sage, meine ich, ich gehe so oft in diesen Edeka rein und kaufe so alle 8 Gläser, die noch da sind. Und es ist mir auch egal. Also ich kaufe überall, wo ich hingehe, kaufe ich diese Dittmann Kräuteroliven. Ich finde die so lecker. Ich wünschte, mir hätte vorher jemand gesagt, dass es die gibt.
Und hast aber zu Hause jetzt einen riesen Vorrat davon oder sind die dann einfach, werden die direkt weggeschnappt?
Nee, ich habe im Büro einen riesen Vorrat. Wir haben 2 Büros. In den beiden Büros ist der Kühlschrank fast voll mit diesen Dittmann-Oliven. Oder ich habe so einen Platz auf jeden Fall, so eine Fläche, wo diese Oliven sind. Und zu Hause. Und ich habe zu Hause so einen Mini-Kühlschrank. Das finde ich absurd. Ich habe kein Wasser, nichts. Dittmann-Oliven. Und die halten sehr lange.
Aber wenn der so klein ist, kannst du den auch direkt ans Bett stellen. Das ist eigentlich genial.
Danke, dass du das sagst. Ja. Ich habe jetzt einen Trick rausgefunden, weil wenn man die nämlich immer so isst mit den Händen, dann musst du, das ist irgendwie logistisch friemelig.
Klar.
Und dann neulich kam ich drauf und habe so Stäbchen genommen. Oliven haben ja auch ein Loch. Also ich kam mir noch nie so schlau vor.
Wie in so einer Doku, wo so Tiere das erste Mal checken mit so einem Stock. So einen
komplett,
Käfer
genau das
ausziehen.
War das. Und das wurde so, in meinem Kopf hat das so David Attenborough, hat das irgendwie so moderiert. Und ich habe diese Stäbchen, diese Oliven zusammengeführt und dachte so, wow, also krass. Ich war sehr stolz auf mich.
Herzlichen Glückwunsch. Ja. Danke. Sind wir alle an dieser Stelle.
Dankeschön.
Ich würde gerne mal, also wir haben natürlich auch noch, was wir auch für unsere Gäste immer machen, ist ihnen ein Bild hinzustellen, damit sie sich irgendwie so wohl wie möglich fühlen, am besten mit einem Vorbild oder Idol oder jemand, den sie behaupteterweise irgendwann mal angeschmachtet haben. Und da haben wir uns für dich Nelly ausgesucht, noch mit dem coolen Pflaster. unterm Auge.
Ja, Nelly und Kelly.
Nelly und Kelly.
Ich habe mich auch, als ich reingekommen bin, habe ich mich sofort, also ich habe Kinder Maxikin gesehen, Nelly und Kelly, die grünen Oliven und Fanta, also das ist… Ja, wie so ein Einschlaftraum.
Du brauchst gar nicht mehr weggehen. Ja.
Nee, ich bleib hier.
Du bist ja auch ein riesen Beyoncé-Fan, ne?
Yes.
Deswegen ist natürlich Kelly dann irgendwie auch, dann bleibt sie in der Familie.
Richtig, also Kelly und Beyoncé sind ja im Grunde auch Schwestern. Ja. Und Kelly hat wirklich eine Wahnsinnsstimme. Also ich bin nach wie vor ein Beyoncé-Stan, könnte man sagen. Aber ich bin auch ein sehr, sehr großer Kelly-Fan.
Ah, ja. Aber Kelly hat doch ewig nichts mehr gemacht, oder?
Ja, die hat so, oh, dieses furchtbare Lied mit David Guetta hat sie gemacht, glaube ich, zuletzt.
Also mit Otto.
Das habe ich verdrängt, ja, stimmt. Aber eigentlich macht die noch, ich glaube, die hat so eine Fitnesslinie rausgebracht, wie ich so tue, ich glaube, ich weiß es natürlich. Die hat so eine Fitnesslinie rausgebracht und hat, ich glaube, ist schwanger mit ihrem zweiten Kind und ist busy auf jeden Fall.
Okay, verstehe. Also ist ein bisschen wie Madonna. Madonna hat doch auch mal so eine Fitnessstudio-Kette, die gar nicht so gut lief.
Stimmt.
Hard Candy.
Ja. Ich war da sogar. Und da liefen immer Madonna-Lieder, also zumindest am Anfang.
Wirklich?
Ja. Und dann war ich so, weiß nicht, ob das so gut ist. Ja. Bin auch nie wieder hingegangen, aber das hatte, glaube ich, eher mit dem Fitnessstudio zu tun als mit Madonna.
Na, verstehe. Ja. Aber ich, zum Beispiel Solange ist ja auch Beyoncé-Schwester.
Ja, Solange ist auch toll. Toll. Ja. Ich habe dieses, sie war doch in Hamburg.
Naja, in der Elfi.
Sag mal, in der Elfi.
Keine Ahnung, ob man das sagt. Ich lese das immer überall. Das,
aber
sind
das ist irgendwie cool.
Das ist wahrscheinlich so, als würde man San Fran sagen und jeder in San Francisco haut dir eine rein, wenn du das sagst.
Gibt es so ein Pendant in Berlin? Weil Cotti sagen ja auch Berliner, ne?
Ja, es gibt zum Beispiel so ein paar lustige Sachen, womit ich immer meine Frau aufziehe, die ja in Berlin aufgewachsen ist. Ja.
Ach so, ist
es
richtig gebürtige
hier,
Berlinerin?
Genau, mitten in Prenzlauer Berg aufgewachsen.
Ja.
Und ich sag immer Telespargel zum Fernsehturm und die sagt immer, das sagt keiner hier.
Das sagt keiner,
und,
ne?
Oder schwangere Auster.
Schwangere
Auster ist das Haus der Kulturen der Welt. Und das wird immer angeblich von den Berlinern schwangere Auster genannt.
Aber sagt
auch keine Sorge.
Telespargel, das weiß ich noch. Das habe ich auch immer zu irgendwem gesagt, um den zu ärgern. Schwangere Auster.
Das ist, glaube ich, damit kann man Berliner am besten auf die Palme bringen. Und wenn man Berlin hat. Ich Berliner extrem schlecht. Und,
ich habe das Maria noch nicht rausgehört. Sag mal irgendeinen Satz. Also.
Ja, Basic geht's auch nicht. ich kann das gar nicht. Ja. Und ich mache das immer super gern. Und Maria ärgert sich dann immer und ich sage zu ihr immer, ne, das ist ein ganz spezieller Westberliner Dialekt, den kennst du halt nicht.
Aber ich kann sowieso ganz schlecht Akzente und Dialekte nachmachen. Ja, aber es hält mich überhaupt nicht davon ab. Ich mache es trotzdem.
So.
Und alle regen sich auf. Aber manchmal versuche ich auch zu schwebeln. Habe ich das gehört? Aurel kommt doch aus Stuttgart.
Genau.
So, ja, doch.
Ja, genau.
Und also Aurel schüttelt den Kopf, alle im Büro sind auch so, lass es bitte einfach.
Ja, Aurel war ja auch schon bei uns. Du bist ja Redaktionsleitung bei Aurels
Aurel
Funkformat.
Genau, Aurel Original und Browser Ballad.
Ja. Das ist ja, Aurel ist ja einer der drei schönsten Männer Deutschlands, finde ich.
Finde ich nicht, aber okay.
Ja, du darfst jetzt natürlich nicht sagen.
Nee, ich darf das jetzt nicht
sonst
sagen.
Sonst kriegt der einen Höhenflug in der Reaktion.
Genau, richtig. Wir brauchen also, wir müssen auch eine professionelle
Distanz. Wir
müssen
ein bisschen klein halten.
Machen,
und so.
Genau. Ja. Ich finde den richtig hässlich. Aurel hässlich.
Aber das ist ja wirklich ein tolles Format, das ihr mit ihm macht. Das war auch lustig, als Aurel hier war, hat er gesagt, er will sich auch nicht mehr lange in den sozialen Medien halten lassen, sondern er will natürlich auch, dass das ins Fernsehprogramm geht. Völlig zu Recht auch, weil ihr da ja wirklich ein extrem tolles Format mit ihm immer macht irgendwie.
Ja, wir stecken da echt viel Arbeit rein und das Team ist unglaublich toll. Wir haben eine super tolle Handautorin, Jette Bus, die das Ganze so ganz einfach, die so eine Klammer drum macht und seitdem auch, also man hat so eine kontinuierliche Steigerung gesehen, einfach von Staffel 1 bis jetzt. Ja. Und ich hoffe auch, darf man noch nichts verraten natürlich, dass wir bald nicht nur auf Instagram, wobei ich Instagram wirklich gerne mag. Also ich mag die Plattform, aber ich glaube, dass wir mit einer anderen Plattform ein bisschen größer und ein bisschen besser erzählen könnten.
Ja. Aber das, ich finde das so, was ich so stark finde, gerade an dem Format, ist, dass das, das erzählt sehr, wie soll man das sagen, jetzt fehlt mir eigentlich so, jetzt fehlt mir das passende Wort dafür, aber es ist so unstrikt, das finde ich irgendwie so gut drin. Es hat ein sitcomiges Element. Am Anfang war das auch stärker als jetzt, aber es hat sowas sitcomiges. Gleichzeitig gibt es auch immer wieder Momente, in denen Aurel völlig aus der Aurel-Rolle ausbricht und zum sozusagen wahren Aurel-Kern kommt und wenn ihm Dinge sehr wichtig sind. Also es gibt auch durchaus ernste Beiträge, wo es irgendwie um verschiedene Sachen geht. Und dann gibt's aber auch einfach Memes.
Genau.
Und so. Und das finde ich, ist so eine ganz interessante Mischung. Irgendwie.
Ich finde, also was ich halt cool finde, ich meine, das hat ja auch dann mit dem ZDF und mit Funk zu tun, dass sie uns dann auch machen lassen, was ich auf jeden Fall sehr schätze. Aber ich glaube, ich finde das sowieso immer so sehr einschränkend, irgendwie in Kategorien zu denken und immer alles irgendwie zu labeln. Und ich finde das viel cooler, wenn wir uns irgendwie breiter aufstellen können, mega viel experimentieren können. Ja. Bei manchen Sachen, die wir vielleicht noch in S1 und Staffel 1 oder 2 gemacht haben, würden wir vielleicht so in der Form nicht nochmal machen. Ja. Aber ich finde es cool, einfach um ein Gefühl zu bekommen. Wie kann ich gewisse Themen erzählen und wie kommen sie an? Und ich liebe Memes über alles. Hat's noch mehr als Fanta und Kräuterolie. Nee, das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Ich nehme es zurück. Und deshalb finde ich das auch cool, dass wir dann auch ernste Themen in einem Witzbild oder Bildwitz erzählen können, also in so einem Meme. Und dass wir da überhaupt gar keine Einschränkungen haben. Das würde ich auch gerne irgendwie beibehalten wollen.
Wie war das denn für euch in der Redaktion? Also Aurel hat das hier so ein bisschen erzählt, aber wie war das denn für euch in der Redaktion, als dieser Assi-Shitstorm über Aurel niederbrach? Ja, die da eine Kampagne regelrecht gefahren haben gegen Aurel.
Ich finde immer, also das ist vielleicht, das, also in allererster Linie ging es mir natürlich irgendwie darum, auch sicherzustellen, dass es Aurel gut geht, dass der da jetzt nicht irgendwie, weil ich glaube schon, dass es auch was mit einem macht natürlich, wenn du die ganze Zeit kontinuierlich, ist ja auch scheißegal von wem, auch wenn das Certified Idioten sind, trotzdem macht das was mit einem, glaube ich, wenn du dann irgendwie dein Postfach aufmachst und deine DMs sind voller Hassnachrichten. Und das war halt das Allerwichtigste, erstmal irgendwie sicherzustellen, dass es auch ihr gut geht und dass er sich nicht bedroht fühlt oder unsicher fühlt. Und als das dann klar war, habe ich einfach nur gelacht, weil ich kann es null ernst nehmen. Es ist für uns, also es ist so dermaßen konstruiert und wie du schon sagst, es ist wirklich eine regelrechte Kampagne. Und wenn da irgendwelche Sie-Lister, CDU-Politiker irgendwie da sich zum instrumentalisieren lassen. Wirklich Hinterbänkler. Wenn die sich da irgendwie instrumentalisieren lassen von zwei BildjournalistInnen, ja, dann sollen die halt machen. Also wenn die über diese Stöckchen springen wollen, wenn sie sich darüber echauffieren wollen. Für uns war das gut. Alle haben diesen Clip geguckt, die Message ist angekommen und es hat eine Diskussion losgelöst, wie viele Leute mal gerne sagen. Und für mich, also das reicht dann für mich. Und solange, wie gesagt, auch ihr sicher ist und wir alle irgendwie unbeschadet da rauskommen, finde ich das sogar eigentlich amüsant.
Ja. Und gab es da von Seiten des Senders irgendwie so ein bisschen so, ja, jetzt macht man ein bisschen, macht mal gut Wetter oder so, also irgendwie so?
Nö, ehrlich gesagt gar nicht. Oder ich habe es irgendwie wieder, ich habe es verdrängt.
Also man denkt ja dann so an diese Umweltsau zum Beispiel, wo ja dann sogar Tom Buro zu Kreuze gekrochen ist vor irgendwelchen rechten Idioten, so, das ist halt völlig bescheuert.
Ich glaube, das ist schon ein schmaler Grat, also man muss auch ein bisschen aufpassen, wenn man, wir sind uns immer alle einig über gewisse Themen, wo wir stehen. Mhm. Aber ich finde es durchaus auch okay, viele verschiedene Meinungen irgendwie abzubilden. Also ich meine jetzt aber nicht dieses Hufeisending, so die eine Seite ist wie die andere Seite, das meine ich nicht. Aber ich finde es durchaus okay irgendwie, dass man auch vielleicht sagt, naja, ich sehe es nicht ganz so, was die Polizei in Deutschland angeht oder so. Jetzt mal abseits von Statistiken oder so. Das ist ja vielleicht eine Art irgendwie mit diesen Zahlen umzugehen oder Schlussfolgerungen irgendwie anzustellen. Da kann es durchaus manchmal zwei Meinungen geben. Bei gewissen Sachen aber eben nicht. Und ich finde, wenn wir uns, wir positionieren uns halt so, wir wünschen uns vom Sender Rückendeckung, den wir auch in der Regel bekommen. Aber wir sollten uns nicht, wir sollten nicht bequem werden in unserer, in dieser Meinungsecke, in der wir sind und immer glauben, dass wir auf der richtigen Seite der Geschichte sind. Ich finde es durchaus okay, das immer mal wieder in Frage zu stellen. Mhm. Insofern finde ich das auch so ein bisschen, wenn das so ein bisschen Gegenwind gibt, finde ich das auch okay, weil das einen zwingt, das wirklich zu reflektieren.
Ja.
Aber grundsätzlich habe ich eigentlich immer das Gefühl, dass wir echt Rückendeckung vom Sender haben und auch von Funk. Ja. Also, dass da jetzt nicht erwartet wird, dass wir danach nur noch so
jetzt machen wir
hey, na,
Comedy.
Kennt ihr das?
Ja.
Dating,
take my
ne?
wife. Ja, cool. Du machst auch Redaktionsleitung beim Browser-Ballett, das ja jetzt tatsächlich ins Hauptprogramm gewechselt ist. Das war, glaube ich, auch ein Funkformat, ne?
Genau.
Also Bohemian Browser-Ballett.
Genau, so hat es angefangen. Jetzt heißt es Browser-Ballett. Wir haben das Bohemian verloren. Sehr zur Freude meines Stiefvaters, der das irgendwie nie aussprechen konnte. Ich habe das nicht verstanden. Er spricht Englisch. Bohemian Browser-Ballett regelmäßig gescheitert. Genau, das ist auch super aufregend, weil Fernsehen natürlich irgendwie ganz anders funktioniert.
Ja.
Aber ich fand es cool auf jeden Fall, dass wir auch in der ersten Folge irgendwie so dieser DNA treu bleiben konnten, dass man auch sofort erkannt hat, dass Bohemian Browser Ballett ist.
Ja.
Aber trotzdem irgendwie halt eine andere Erzählweise. Und das war auch irgendwie cool, einfach diese Spielwiese zu haben, halt ein bisschen länger erzählen zu können, Sachen mehr einzuführen und so ein bisschen, ja, also es war einfach, es hat Spaß gemacht.
Ja, es war auch so, ich habe es auch gesehen, ich fand es super. Es hat mich so ein bisschen fast an so alte Total Normal Folgen erinnert. Die erste Fernsehsendung mit Harpe Kerkeling.
Ah, okay.
Und weil es hatte so einen guten Chaos Amount, aber trotzdem so eine überhängende Story, Studio-Story als Zusammenhalt.
Ja.
Und ich finde, Schlecki hat das gut gemacht, vor allem Christina hat das super gemacht, finde ich.
Die sind auch so, ich finde die beiden auch zusammen, also vor Covid hatten wir wirklich noch diesen physischen Writers Room, den ich ja auch so schön finde.
Ja.
Und wo wirklich viel, ich weiß, es klingt mega corny, aber wirklich, wo so Magie entsteht.
Ja.
Und die beiden zusammen, die Chemie zwischen den beiden ist einfach unfassbar. Es ist so witzig, dabei zu sein und zu sehen, dass es sich halt auch ins TV übersetzt, war wirklich schön. Also es war ein cooles Gefühl. Ich finde, die haben das beide super gemacht.
Ja, super Sendung. Hoffentlich kommen da noch viele, viele Folgen.
Yes.
Aber jetzt mal genug von deiner Arbeit, kommen wir mal zu dir. genug über die anderen gesprochen. Jetzt wird's Zeit für dich. Ich gehe mal so ein paar Sachen durch aus deiner Biografie, weil das natürlich sehr aufregend ist. Du bist 1990 in Ruanda geboren, in Kigali, also in der Hauptstadt von Ruanda.
88, ich freue mich sehr über diese zwei
88.
Jahre.
Oh ja, wunderbar. Okay, 88,
ja.
Aber in Kigali,
in
Ruanda.
Kigali,
ist ja die Hauptstadt von Ruanda.
Richtig.
Und Ruanda wird genannt das Land der 1000 Hügel.
Ja.
weil das sehr, sehr bergig ist. Offensichtlich.
Richtig, das ist sehr hügelig tatsächlich. Ja. Und ich glaube, früher hat man sich auch so statt Straßen, boah, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber statt Straßennamen hat man sich auch so an den Hügeln irgendwie orientiert. Hat man halt gesagt, ich komme von dem, so ein bisschen wie Kieze hier, I guess, ne? So Prenzlauer Berg,
klar.
Der Prenzlauer Berghügel in Kigali und so, kennt man.
Also die Stadt selber ist schon so hügelig, oder?
Ja,
Sehr,
also das ganze Land ist hügelig, aber die Stadt selbst ist auch schon hügelig.
Ach, das ist ja krass.
Ja, das ist echt schön. Also das fehlt mir ehrlich gesagt ein bisschen, wenn ich so, der, bin jetzt dann irgendwann.
Du kannst ja nach Stuttgart ziehen.
Nee, so sehr fehlt es mir auch noch wieder nicht. weil das hier, also am Niederrhein, wo ich dann am Ende aufgewachsen bin und viel Zeit verbracht habe, ist es ja sehr flach.
Totales Flachland.
Ja, und ich habe dann irgendwann, dann sieht man sich schon so ein bisschen satt daran. Das ist schon irgendwie interessanter, so ein bisschen mehr Relief.
Aber ätzend, wenn man Fahrrad fährt.
Auf jeden Fall, deshalb fahre ich nirgendwo Fahrrad. Das ist der Trick.
Guter Trick. Guter Trick, um das zu umgehen. Okay, also 88 in Kigali geboren.
Genau.
Und du bist ja dann da auch aufgewachsen, die ersten 10 Jahre deines Lebens, wenn ich das hier richtig höre.
10, 10 nach Deutschland gezogen, ja.
Und ich habe jetzt mal, ich habe mich jetzt mal ein bisschen, ich muss sagen, ich bin wirklich, sagen wir mal, weltgeschichtlich extrem schlecht aufgestellt, was mein Wissen betrifft. Deswegen habe ich mich jetzt für diese Sendung mal eingelesen in diesen wahnsinnigen Konflikt. Also ja. Ruanda ist ja ein Land, das einerseits offensichtlich, also zum Beispiel diese Hügel, es gibt auch eine riesengroße Vulkanlandschaft in Ruanda, also ein wahnsinnig schönes Land an vielen Stellen. Auch ein sehr, heutzutage auch ein sehr spannendes Land. Es gibt tolle wirtschaftliche Entwicklungen. Ja. Es gibt politische nicht ganz so geile Entwicklungen. Aber es, ich habe jetzt gelesen, Kigali ist seit 2015 die sauberste Hauptstadt Afrikas.
Ah. Ich liebe Superlative.
Da habe ich mich gefragt, was ist wohl die sauberste Hauptstadt Europas? Wahrscheinlich irgendwie so Reykjavik oder so ist.
Ich hätte Wien gesagt. Ich finde Wien ist so sauber. Ich finde Wien so sauber und so geleckt und aus dem Magazin und aus dem Ei gepellt. Ich traue mich da, ich laufe auch immer so schüchtern durch die Straße, weil ich immer Angst habe, irgendwas schmutzig zu machen.
Aber ich finde, Wien hat auch so totale Ranzecken.
Warum war ich denn nicht in den Ranzecken? Ja, oder ich war wieder betrunken, als ich in den Ranzecken war. Oh, ist schön.
Aber das finde ich so ein geiler Titel, vielleicht die sauberste Hauptstadt eines Kontinenten zu sein.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass, weil Afrika so wenig stattfindet in der Berichterstattung, dass man sich immer wieder so Superlative einfallen lassen muss oder so Vergleiche, weil in Ruanda hat man auch lange irgendwie die Schweiz Afrikas genannt. Ich habe keine Ahnung von der Schweiz, deshalb kann ich den Vergleich mit dem Vergleich nichts anfangen. Ich glaube, dass da halt immer so versucht wird, so einen Bezug herzustellen, der irgendwie für europäische oder westliche Augen und Ohren in irgendeiner Art greifbar ist oder so, weil man so wenig über den Kontinent weiß. Das ist eine These, keine Ahnung.
Ich finde das so interessant, weil ich seit, weiß ich nicht, glaube ich, noch nicht vielen Jahren mir versuche, jedes Mal, wenn ich etwas über ein afrikanisches Land lese oder so, bewusst zu machen, dass das ein Kontinent ist. Man hat das so blöd eingebläut, dass man über Afrika spricht wie über ein Land.
Wie über ein Land, ja.
Und ich mache mir so sehr, sehr bewusst seit ein paar Jahren, dass das halt ein Kontinent ist und dass da ganz viele extrem unterschiedliche einzelne Länder sind.
Komplett unterschiedliche Länder. Also ich meine, Ägypten ist was ganz anderes als Südafrika meinetwegen, wenn man jetzt die zwei Pole nehmen will, oder auch Uganda oder Mali oder Sambia oder so. Also es gibt so tausend unterschiedliche, ja, aber das ist ärgerlich, ne? Weil ich finde, das ist so eine Art halt, das ist so eine einschränkende Art halt, über Menschen und über eine Region zu sprechen und zu berichten. Halt alle schön in eine Schublade und in eine Art, dann irgendwie den ganzen Kontinent zu sehen. Und also es gibt so krasse Unterschiede zwischen den einzelnen afrikanischen Ländern und den Kulturen, den Menschen und wie die Länder jeweils aussehen, dass es eigentlich unbegreiflich ist, dass man das alles in so einen,
Ja, das ist so eine super dämliche Sozialisation natürlich, auch so über solche, also hier in westlichen Zivilisationen wie Europa oder den USA, so Sachen, so USA for Africa, also quasi ein Land für einen Kontinent, das wird dann schon so assoziativ so gleichgestellt, dass die Leute dann dass Afrika auch für ein Land halten.
Und es ist auch, das ist eigentlich eine westliche, also man muss es schon so nennen, glaube ich, es ist schon so die westliche Arroganz irgendwie, das passiert ja, finde ich, zum Teil auch mit Asien, dass man dann wirklich so oft von Asien spricht und asiatisch und komplett verklärt, wie unterschiedlich die einzelnen Länder in Asien sind. Und je länger man das dann irgendwie eingehämmert bekommt. Und wenn ich auch darüber wenn ich daran zurückdenke, was ich in der Schule, im Gymnasium am Niederrhein, gut, NRW-Abi, lass uns nicht drüber sprechen, aber was, wie uns da irgendwie, wie wir da über die, über Geografie und Politik afrikanischer Länder gelernt haben, das war halt so sehr zusammengefasst, an einem Nachmittag geht's ganz fies. Und kein Wunder, dass man dann denkt, dass es irgendwie ein Land wäre.
Ja, man muss auch sagen, dass die Deutschen irgendwie, was so die Aufarbeitung von Kolonialisierung so betrifft, auch gar nicht so eine riesen Mühe an den Tag zu legen scheinen.
Nee, ne? Das Gefühl, Motivation gleich null.
Stiftung preußischer Kulturbesitz, die so, ja, schreib uns doch erstmal einen offiziellen Brief und dann reden wir drüber, ob ihr irgendwas wiederkriegt oder so.
Das ist auch nochmal, finde ich, also das ist so pervers, wenn man sich das mal irgendwie reinzieht. Also das ist nochmal, finde ich, der Gipfel. Also irgendwie ganze Landstriche kolonialisieren, oder ich sage nicht, dass das okay ist, aber ich meine, okay, das war früher, das ist schon super, super schlimm, aber wie weit kann man denn gehen, dass man diese Plünderung, also dass die einfach bis in die Gegenwart relativiert und erklärt wird, als, wir können halt mit Kunst umgehen, die Wilden da unten, ihr wisst, ne? So, und das finde ich, also finde ich so mindblowing, ehrlich gesagt. 2021, sowas geht ab.
Ich finde es auch total krass. Also ich würde mich da in jedem Museum wahnsinnig schämen, wenn ich da irgendwas hätte, was da nicht hingehört.
Ja.
Dass man da nicht irgendwie super unbürokratisch und so schnell wie möglich Abhilfe schafft. Ist völlig unerklärlich.
Also da noch eine Bürokratie, also in so Diebstahl. Da hast du was geklaut.
Okay, wir haben es dir geklaut. Aber
stimmt.
Du musst uns erstmal einen richtigen Brief schreiben, damit wir es dir vielleicht wiedergeben.
Richtig,
wir können ja dann drüber reden.
Wenn du Bogen 5310 nicht ausgefüllt hast, können wir dir leider das nicht zurückgeben, was wir dir abgezogen haben.
Das haben wir jetzt im Archiv auch irgendwo, wissen wir jetzt gar nicht. Müssen wir erstmal ein Jahr gucken. Das ist wirklich
bitter.
Bescheuert, ja. Abartig. Auf jeden Fall ist Ruanda auch, finde ich unter anderem deswegen interessant, es gibt ein sehr striktes Plastiktütenverbot.
Richtig, in diesem schon seit 2008, glaube ich, oder so.
Hm? Und zwar auch so, dass wenn man einreist und man hat Plastiktüten im Gepäck, werden die einem abgenommen.
Richtig.
Und es gibt im Land nur Papiertüten.
Ja.
Wer Plastiktüten benutzt, muss irgendwie super viel Strafe zahlen.
Ja. Ich habe auch tatsächlich, also es wurde irgendwann eingeführt und wir reisen, also meine Familie und ich, die in Deutschland sind, wir reisen relativ häufig nach Ruanda, also jetzt nicht mehr wegen Corona, aber sonst immer so einmal im Jahr. Und früher haben wir immer so Duschgel oder so Sachen, die halt leicht auslaufen können, immer in Plastiktüten gepackt. Das war so ganz normal. Und dann habe ich das dann halt auch in dem Jahr, als das eingeführt wurde, gemacht und wurde dann auch am Flughafen schön rausgewunken und musste dann immer in DM Duschgel da so aus der H&M-Tüte rausfriemeln. Und kam mir auch sehr banausig vor und habe das auch nie wieder gemacht. Ja. Also das geht dann relativ schnell, wenn man dann irgendwie in Kigali ist, dass man es einfach nicht nochmal macht.
Ja. Und interessant, du fährst wirklich regelmäßig noch nach Ruanda. Und
ich war jetzt zuletzt 2017 leider.
Ja.
Dann irgendwie, weil man will auch nicht, also ich finde, wenn ich nach Ruanda fliege, will ich auch nicht nur so 10 Tage.
Ja.
Ich besuche ja irgendwie Familie und will noch so ein bisschen chillen, Fanta trinken. Die Fanta ist übrigens ausgezeichnet in Ruanda.
Ja.
Das ist die beste Fanta auf Erden, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, das glaube ich.
Und deshalb, also ich will dann immer so 3 Wochen direkt Urlaub machen und das geht dann oft nicht, wenn man irgendwie fest angestellt ist. Da muss man ein bisschen wechseln. Und deshalb habe ich es leider versäumt und dann kam Covid und jetzt ärgere ich mich.
Du hast aber auch mal irgendwo erzählt, dass du so als Ersatz, wenn du es dann mal im Jahr nicht nach Ruanda schaffst, fährst du nach Belgien.
Richtig.
Also landschaftlich nicht ganz so aufregend, muss man wirklich sagen.
Ja.
Aber da gibt's auch eine riesengroße, weil, also für die Leute, die es nicht wissen, Ruanda war ja belgische Kolonie.
Ja, also eine deutsche und eine belgische übrigens.
Ja, genau.
Ne? Ja.
Und deswegen leben in Belgien wahnsinnig viele Menschen aus Ruanda.
Richtig, ja. Also auch wahnsinnig viele Kongolesen.
Mhm.
Ich glaube, so dieser Bereich.
Wie sagt man denn eigentlich zu Menschen aus Ruanda?
Ruanda.
Ruanda.
Ich habe aber auch mal Ruandesen gehört.
Ja, das klingt irgendwie
falsch. Bin mir
nicht
sicher. Nee. Ja. Ich finde, das hat sich nie gut angehört.
Ruandä.
Nee, jetzt hätte ich auch fast Ruandesen gesagt. Ruanda, sagt man meiner Meinung nach.
Ja.
Genau, und in Belgien gibt es halt voll die große ruandische Community, aber auch eine große kongolesische Community. Und es gibt so einen Markt, wie heißt der denn nochmal? Ich glaube, die Station heißt irgendwie Porte de Namur oder so. Und da gibt es wahnsinnig viel. Also das fühlt sich dann wirklich ein bisschen an wie Kigali. Und da gibt es irgendwie mega viel Essen aus Ruanda. Und ich kann meine Haare kaufen, die ich mir dann später einflechten lasse und solche Sachen. Und das habe ich dann früher wirklich gemacht. Und meine Familie ist da, also meine Tanten und Cousinen. Und deshalb fühlt sich das so ein bisschen an wie ein Mini Kigali.
Wie ist denn, was ist denn so eine Essensspezialität aus Ruanda?
Ich muss sagen, das ist wiederum, also da, das ist dann
Oder aus Kigali.
Ja, in Kigali, also wir essen viel Ziegenfleisch.
Wirklich?
Ja.
Das ist interessant, weil, also ich hake da nur ganz kurz ein, weil ich glaube, deine Familie sind ja Tutsi.
Genau.
Das ist eine Bevölkerungsgruppe aus Ruanda.
Mhm.
Es gibt noch die Hutu.
Genau.
Und dann gibt es noch die Twa, das sind aber wohl gar nicht so viele.
Genau, die Twas waren, wenn man jetzt so einen kleinen geschichtlichen Rückblick macht, die Twas waren, glaube ich, die die Ureinwohner sozusagen.
Mhm.
Dann kamen die Hutus und die gehören zum Bantu-Volk. Dazu gehören zum Beispiel auch Menschen kongolesischer Abstammung und so aus den Regionen. Mhm. Und dann kamen die Tutsis und die sind, ich hoffe, das ist keine krude Theorie, die ich hier verbreite, die sind aus dem, also im 11. Jahrhundert wohl irgendwie aus Äthiopien, aus der Gegend nach Ruanda gekommen.
Ja.
Und genau, und meine Familie sind, also es ist aber auch schwierig zu sagen, meine Familie, also meine direkte Familie, meine Mutter, meine Schwestern und ich und mein Vater, der tot ist, sind Tutsis. Aber zum Beispiel meine Tante hat einen Hutu-Mann geheiratet und das heißt, ihre Kinder sind Hutu, weil das über den Vater geht.
Mhm, verstehe.
Dazu muss man aber sagen, jetzt Ruanda hat sehr viel Aufarbeitung und Versöhnung geleistet, nach dem Genozid sozusagen 1994. Und die Policy ist jetzt, dass man jetzt nicht mehr diese Unterscheidung macht.
Okay, verstehe.
Die gibt's schon, klar, ja, so klar. Die meisten Familien sind ja auch davon gekennzeichnet und ich finde persönlich auch, dass es keinen Sinn ergibt, so zu tun, als ob es dieses Kapitel unserer Geschichte nicht gegeben hätte. Davon kommen ja die Menschen nicht zurück, die tot sind.
Ja.
Aber ich finde es auch cool, irgendwie versöhnlich in die Zukunft zu blicken und zu sagen, okay, wir sind aber eigentlich alle Rwanda. So. Mhm. Genau, das ist, das ist nur dazu.
Und das Interessante ist, dass ich dann über die Tutsi gelesen habe, anscheinend auch Kolonialgeschichte, dass, ich glaube, es waren die waren es die Belgier oder waren es die Deutschen? Mhm. Ich glaube, die Deutschen waren es, die dann versucht haben, die so, also quasi das Volk Ruandas zu kategorisieren und auch so ein bisschen zu zählen und so und auch so, wollten auch rausfinden, wer sind Tutsi, wer sind Hutu und so weiter und so fort, wo auch tatsächlich viel aus dem Konflikt dann entstanden ist.
Genau.
Und sie haben dann die Leute gezählt und wer mehr als 10 Rinder hatte, war Tutsi.
Ja, das war halt so dieses, also es ist ja wirklich dieses Divide and Conquer, das sieht man ja in vielen afrikanischen Ländern, die ungefähr auch zur gleichen Zeit kolonialisiert worden sind. Ja. Also das ist so die gleiche Taktik, gleich ähnlich beliebte Taktik, die überall angewendet worden ist. In Rwandas Fall war das schon so, dass die Tutsis auch schon früher Könige waren, also auch schon diese Rinder hatten und die Hutus waren sozusagen die Bauern irgendwie, die dann auch oft am Hof des Königs sozusagen dienen mussten. Also sie waren oft den Tutsis untergeben.
Ja.
Und das, was schon vielleicht eventuell an potenziellen Konflikt da irgendwie schon so im Raum waberte, wurde dann noch eben dadurch verstärkt, dass man wirklich diese Kategorisierung nochmal so institutionalisiert hat, indem man halt Ausweise eingeführt hat. Beziehungsweise dann, dass man halt so, sozusagen seine Ethnie in einem Ausweis festhält.
Ja, verstehe.
Das war vorher nicht so. Vorher wusste man irgendwie, ja, die gehören zu der Familie oder blablabla.
Ja.
Aber so hatte man das dann, so hatte man das dann jetzt im Ausweis stehen. Und das wurde dann auch im Genozid dann wirklich fatal, weil so wurde, also im Zweifel musstest du dann halt deinen Ausweis zeigen und dann hat das tatsächlich, also über Leben und Tod entschieden. Und das wurde von den, also die Belgier haben irgendwie so einen Konflikt, so einen natürlichen, leichten Konflikt irgendwie gespürt, den es da gab zwischen der herrschenden Klasse und der dienenden Klasse sozusagen, oder der Arbeiterklasse und haben das dann extrem ausgenutzt sozusagen. Und nach der Unabhängigkeit war auch der erste Präsident, war ja auch Hutu. Also die Hutus waren dann, haben dann sozusagen die Macht ergriffen und haben sich dann gerecht für die was sie als Unterdrückung empfunden haben,
so eingeredet wurde.
Genau.
Als Unterdrückung.
Ja.
Aber deswegen, also deswegen fand ich es jetzt interessant, dass du gesagt hast, dass eine große Spezialität Ziegenfleisch, dass Ziegenfleisch gegessen wird.
Das ist aber wirklich über alle Ethnien hinaus. Also das ist halt, das wird so, ja, ich glaube, man würde jetzt so neudeutsch Streetfood sozusagen. Aber eigentlich sind das so ein Stäbchen, wie heißt das denn nochmal?
Spieße,
ja. Ja. Also einfach so Fleisch aufgespießt, mariniert, gut gewürzt und dann wird das halt so gegrillt und man isst es. Mit Kochbananen und die kann man halt auch entweder grillen oder frittieren. Das finde ich schmeckt am besten. Genau, und dann halt sozusagen mit Bananen als Beilage und das Ziegenfleisch und dann ein kühles Bier dazu. Perfekt. Das ist, also das würde ich sagen, ist so die rwandische Spezialität.
Okay, klingt gut. Bin ich sofort am Start. Wir haben es jetzt gerade schon immer mal wieder gestriffen, weil man quasi die Geschichte Ruandas nicht erzählen kann, ohne auch darüber zu reden.
Mhm.
Und gerade deine Geschichte ist natürlich auch sehr eng damit verwoben. Der Genozid an den Tutsi, 94. Es gab, glaube ich, in den 50ern schon mal größere Aktionen, aber dann ist durch verschiedene politische Verstrickungen, die jetzt sehr weit führen würden, hier genau aufzudröseln, ist es aber dann zum finalen Konflikt gekommen in den 90ern.
Ja.
Und es war wirklich so, der damalige Präsident, glaube ich, von Ruanda, wurde in seinem Flugzeug abgeschossen. Also das ganze Flugzeug wurde abgeschossen.
Ist abgestürzt.
Ja. Und dann ist eine halbe Stunde später sind die Hutu auf die Tutsi losgegangen.
Richtig.
Also mit der möglichsten Brutalität. Also vor allem die Militärinhaber und so.
Ja.
Haben wirklich mit so Säuberungen, muss man ja sagen.
Genau. Und das ist auch, was daran wirklich krass ist, ist, dass es eben halt auch nicht über Nacht irgendwie passiert ist. Du hast es ja gerade angesprochen, so 59. Also meine Mutter, ich weiß es sehr gut, weil meine Mutter 58 geboren ist. Und an ihrem Leben kann man sehr gut eben diese Konflikte und wie sie dann halt immer größer wurden und eben dann halt am Ende in den Genozid sozusagen kulminiert sind, gut ablesen. Also 59 gab es schon was, dann 63 wurde, glaube ich, das Haus meiner Großeltern angezündet. Ach, 72 ist ein Onkel von mir dann nach Belgien ins Exil gegangen und so. Und dann irgendwie 90 gab es so einen Befreiungsversuch von der FPR, also das ist die Front Patriotique. Wow, Anna.
Ja, diese, das ist diese, diese Partei, quasi eine Tutsi-Partei aus dem Exil.
Genau, aus dem Exil heraus, ja. Die dann in Uganda ausgebildet worden sind und so. Und die haben dann, die sind dann 1990 so vorgerückt, das war mein Geburtstag, habe ich einen Tag nach meinem Geburtstag, vorgerückt und haben versucht, eben die Stadt und das Land sozusagen zu befreien. Mhm. Und 1990 war es ja auch schon, da war ich glaube ich zwei Jahre geworden, da hat man es schon gemerkt, irgendwie unsere Nachbarn, da kamen welche ins Gefängnis und es war schon eine düstere Stimmung und wo so eine Willkür irgendwie herrschte. Mhm. Also als Tutsi warst du halt nicht, du hattest vielleicht, Dienstag hast du noch einen Job und Mittwoch bist du im Gefängnis und du weißt noch nicht genau, was genau passiert ist, außer dass du Tutsi bist. Und diese Planung war schon, also hat schon sehr, sehr früh begonnen. Die hatten Listen, die wussten, die haben sich mit Menschen zusammengetan, die irgendwie im Baubereich tätig sind. Also es war von sehr langer Hand geplant. Es gibt auch viele Beweise, dass zum Beispiel Länder wie Frankreich da eine große Rolle gespielt haben, indem sie dann auch die Hutu-Seite mit Waffen beliefert haben und so. Weil das einfach logistisch in den 100 Tagen fast 1 Million Menschen umzubringen, wäre nicht gegangen, wenn man das nicht krass geplant hätte.
Spontan gemacht hätte.
Das kann man nicht spontan machen. Man kann viele Dinge spontan machen, aber ich glaube, das kriegt man spontan nicht hin. Ja. Und genau, und ich glaube, das ist halt, also ich finde es immer noch bemerkenswert, wie Rwanda sich danach so entwickelt hat, weil ich glaube, dass, also Rwanda war schon, also Rwanda ist so groß wie Hessen, ich habe keine Ahnung, wie groß Hessen ist, aber ich weiß, wie groß Rwanda ist.
Also groß wie Rwanda.
Also, richtig, wir können uns ewig im Kreis drehen. Und hat vor dem Genozid 7,5 Millionen Einwohner oder so gehabt und 1 Million Einwohner ist schon, also ist schon krass, wenn ein Land einfach, also das sind jedes, du hast ja vorhin gesagt, meine Familie ist von dem Genozid gekennzeichnet, es gibt keine Familie in Rwanda, die nicht von dem Genozid gekennzeichnet ist, auf der einen oder auf der anderen Weise. Und das finde ich bemerkenswert, dass dann sozusagen 2021, dass da viele Menschen, Nachfahren von, entweder von Mördern oder von Opfern bereit sind. Also es ist jetzt nicht so eine versöhnliche Hollywood-Geschichte und alle lieben
Freunde,
sich, aber dass Menschen bereit sind, das aufzuarbeiten, das hinter sich zu lassen und irgendwie auf eine Art gemeinsam in die Zukunft zu gucken, das finde ich schon ehrlich gesagt ziemlich bemerkenswert, weil das, also ich glaube, wenn es irgendwas gibt, was eine Gesellschaft oder ein Land oder ein Volk spaltet, ist halt so eine Grausamkeit und so eine, also wie stellt man so ein Vertrauen wieder her in Nachbarn, also das ist irgendwie, das finde ich wahnsinnig interessant, wie Rwanda das schafft und auch eben, ja, wirklich bemerkenswert. Muss ich sagen.
Ja, absolut. Also, und 94 ist nicht lange her. Also,
das ist wirklich nicht lange her.
Hab ich gerade bei Viva angefangen.
da kam doch das Nirvana-Album raus.
Genau, stimmt. Das ist echt krass um die Ecke noch. Und sich da so, und also Rwanda ist ja mittlerweile wirtschaftlich auch sehr gut aufgestellt.
Ja.
Und das ist tatsächlich bemerkenswert, sich irgendwie so rauszukämpfen. Das finde ich auch, aber was man so darüber liest, über diese 100 Tage, das ist echt, also es sind ja auch Hutu ermordet worden und umgebracht worden. Wenn die zu gemäßigt waren, oder wenn die aussahen, als wären sie Tutsi sozusagen.
Ja, oder wenn sie Tutsi geheiratet haben oder so. Also moderate Hutus sind, ich glaube, die damalige Premierministerin war Hutu.
Mhm.
Und sie war auch eine der ersten, die umgebracht worden ist. Weil sie immoderat war und weil sie nicht zu diesen mörderischen Parteien gehörte und auch nicht zu dieser Clique um den Präsidenten herum sozusagen, die totale Auslöschung der Tutsis wollten.
Ja.
Und was auch krass ist, dass, darüber rede ich auch total oft mit meiner Mutter, wenn der Genozid heute stattgefunden hätte, ich glaube, das wäre noch viel schneller gegangen, weil die Art und Weise, wie das, also die haben halt hauptsächlich Radio als Medium genutzt, um auch so das Volk, so, damit es so im Hass mariniert, ne?
Naja, da gab es ja so eine Frau, ne, so eine Moderatorin, die war so super populär, die dann auch, nachher verhaftet wurde und angeklagt wurde, weil sie auch für, die hat auch gesagt, vergewaltigt ihr alle und so.
Richtig.
Also richtig krass.
Also auch Frauen, die dann andere Frauen oder Männer angestachelt haben, so sexualisierte Gewalt anzuwenden. Also das ist echt gruselig, wenn man sich da so irgendwie so reinfuchst. Aber wie gesagt, das Krasse ist halt, wie das dann über Radio ging und dann diese, es gab so Lieder, irgendwie so richtig Menschen, also Tutsi-feindliche Lieder, irgendwie, wo Tutsis mit Kakerlaken verglichen worden sind. Das waren so Sachen, die halt so ganz normal im Radio liefen und die dann halt die Leute dazu radikalisiert haben.
Ja, klar.
So dass dann irgendwie ab dem 6. April, ab dem 7., das war um die Osterferien, das weiß ich noch, dass dann die Leute wirklich bereit waren, da mit Waffen irgendwie auf ihre Nachbarn loszugehen, auf Menschen, mit denen sie eigentlich jahrzehntelang friedlich nebeneinander oder koexistiert haben, auf die dann loszugehen. Das musst du schon irgendwie lange planen. Und ich glaube, wenn das jetzt über Facebook und Telegram-Kanäle und all diese Dinge, die wir jetzt
haben, auch sehr gut.
Wäre das jetzt auch deutlich schneller gegangen, denke ich. Also nicht, hätte keine 100 Tage gebraucht, glaube ich.
Oh Mann, ey, das ist so krass. Also vor allem ist es natürlich krass, find's schwer, das irgendwie anzusprechen, aber dein Vater ist ja auch ermordet worden.
Ja.
In der Zeit.
Genau.
Du hast einen ganz tollen Text darüber geschrieben, den kann man auch immer noch auf BuzzFeed finden, wo du das genau beschreibst, wo du vor allem das Andenken an deinen Vater, Innocent Seminega,
hieß er,
das wollen wir hier natürlich auch hochleben lassen, er ist immer auf dem blauen Fahrrad durch Kigali gefahren und war vor allem sehr musisch, er hat ja glaube ich auch Theaterunterricht an der Schule gegeben und so.
Er war sportlich und ich finde es so schade, dass ich nichts davon gehört, wirklich gar nichts, nicht mal ein bisschen, ja, genau.
Ja, aber das ist natürlich, dann warst du 88, also 6 warst du.
Genau, ich war 5. Ich bin Oktober 88 geboren und dann so im April. Richtig. das war dann im April 94, da war ich 5 und bin dann.
Direkt als es losging, haben sie ihn.
Also es ging ja so am 6.7. ungefähr los und es war, wie gesagt, in den Osterferien. Er war ja eigentlich hauptberuflich Lehrer oder Korrektor an einer Schule und wir haben da in der Nähe von dieser Schule eben gewohnt und waren dann auch über die Osterferien da, obwohl ich eigentlich hätte zu meinen Großeltern fahren sollen. Und das ist gut, dass es nicht passiert ist, weil dann wäre ich auf jeden Fall tot, weil meine Großeltern auch umgebracht worden sind. Ja. Und aber das sind halt auch so Geschichten, die man dann später nach dem Krieg so ausgetauscht oder nach dem Genozid so ausgetauscht hat, wo du wirklich merkst, so, oh Gott, es ist so um Haaresbreite irgendwie. So, es war ja gar keine super bewusste Entscheidung. Ich glaube, ich hatte einen Schnupfen oder sowas. Und dann hat meine Mutter gesagt, bleib mal lieber hier. Ja. Und so, also solche Sachen. Genau, auf jeden Fall haben wir dann eben in den Osterferien halt in dem Haus mit, da war noch das Patenkind von meinem Vater, war noch da, noch ein paar andere Leute, die halt immer über die Ferien sozusagen bei uns waren. Und dann ging es relativ schnell los und dann haben wir dann irgendwann Unterschlupf gefunden in der Schule, in der er unterrichtet hat, wo dann auch die ganzen anderen Familien aus der Nachbarschaft so ungefähr waren. Und am 30. April wurde er mit fast allen anderen Männern da eben umgebracht. Also nicht ganz am Anfang, wie ganz viele bekannte und hochrangige Tutsis, die wirklich in den ersten Tagen, also am 7., 8. und so, umgebracht worden sind.
Da sieht man ja auch dann schon, wie geplant das ist. Also dass sie quasi erst die Bekanntesten nehmen, um das so zu demoralisieren und so.
Und auch die Männer, also das hatte auch System, die haben das auch gesagt. Wir bringen erst eure Männer um, dann vergewaltigen wir eure Frauen und dann so. Also das wurde nicht, das war schon das geplant, ne, irgendwie. Ja. Und was ich aber auch immer krass finde, ich habe auch mit meiner Mutter darüber geredet, also ich würde schon sagen, dass Rwanda so ein sehr resilientes Volk sind, aber auch ein sehr humorvolles Volk sind und dass man dann so manchmal Humor findet in diesen Situationen von kompletter Grausamkeit, also wo es überhaupt keinen Spielraum gibt, würde man denken. Und meine Mutter hat mir eine Geschichte erzählt, das ist so krass, dass ich lachen muss, eine Geschichte erzählt über einen Mann, der auch sozusagen mit von den Milizen halt so abgeführt wurde und wusste, dass er jetzt dass jetzt ihm der Tod irgendwie droht und dann sagte dann einer von den Milizen irgendwie, ja, jetzt lauf mal schneller. Und dann meinte er so, ja, ich weiß nicht, warum ich mich jetzt stressen soll. Ihr müsst schneller laufen, weil ihr werdet den Weg ja wieder zurücklaufen, ich ja nicht. Und ich weiß nicht, ob diese Geschichte stimmt oder nicht, aber so oder so finde ich das irgendwie auch eine Art, mit sowas umzugehen. Ja. Genau, also mein Vater wurde dann eben auch kurz vor, also ja, am 30. dann eben umgebracht und dann sind wir dann in das später als Hotel Rwanda berühmt gewordene Hotel de Mille Collines umgezogen, wollte ich schon sagen. Meine Mutter hat irgendeinen Milizen, glaube ich, Geld gegeben, geschmiert, dass er uns dann irgendwie in der Nacht dann dahin fährt. Und dann von da sind wir dann irgendwann nach Uganda. Ne, wir sind erst in so einem Vorort von Kigali. Mittlerweile ist es ein Vorort von Kigali. Damals war, als die Stadt noch viel kleiner war.
Kigali wächst auch tierisch, habe ich gelesen.
Unglaublich, also, wirklich. Ja. Also es ist richtig krass, wie sehr, also wie gesagt, diese Orte, die früher für uns Provinz waren, die sind jetzt einfach so Vororte von der Hauptstadt. Genau, und dann sind wir da, waren wir da irgendwie, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, wie lange wir dann in diesem Ort waren und sind dann irgendwann nach Uganda dann so für, ich glaube, ab Juni oder so waren wir in Uganda, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und haben dann eben dort überlebt und als der Krieg dann zu Ende war, sind wir dann wieder zurückgekommen nach Kigali.
Und dann auch, dann seid ihr auch wieder quasi in eure alte Wohnung oder wie muss man sich sowas praktisch vorstellen?
Ja, das ist krass. Also meine Mutter ist vorgegangen. Sie wollte halt erstmal, also der Krieg war dann am, ich glaube, 4. Juli war, das ist, glaube ich, der offizielle Tag der Befreiung. Und meine Mutter ist kurz danach dann eben aus Uganda wieder zurück nach Kigali. Und hat so ein bisschen die Lage eingeschätzt und für sie war es auf jeden Fall krass. Ja. Da war noch, die ganze Stadt war voller Leichen und es so war überall wirklich tot. Und das haben wir aber als Kinder Gott sei Dank nicht mitgekriegt. Ich weiß nicht, wie viel Zeit dazwischen war, als sie dann wieder zurück nach Uganda kam und dann uns dann wieder geholt hat. Aber ich habe keine keine richtig bildliche Erinnerung an Leichen. Also ja. nicht so, wie meine Mutter sie gesehen hat.
Ja. Und also dann wart ihr wieder in Kigali. Du bist aber ja in England zur Schule gegangen.
Ja.
Wo ist da denn die, wie geht das?
Also wir sind dann jetzt, das ist jetzt so Juli 94, ne? Wir sind jetzt wieder in Kigali und bauen das Leben wieder so einigermaßen wieder auf. Und dann hat meine Mutter, die ja früher für Oxfam gearbeitet hat, in so Entwicklungszusammenarbeit,
NGO.
Genau, eine NGO, hat dann halt so gemerkt, dass diese ganze Arbeit, die sie vorher gemacht haben, jetzt in dieser Situation irgendwie nicht so richtig greift. Und
na klar.
Ne, völlig ja. klar eigentlich auch. Und hat dann aber auch da, ne, Bürokratie und so und so nicht agile Organisation, es war unfassbar schwer, sagt sie, die irgendwie dazu zu kriegen, dass sie die Augen öffnen, so, hey, kein Mensch hat Bock, jetzt einen Brunnen zu bauen.
Ja. Wenn ihr,
also, please read the room, so, was geht ja. mit euch? Und dann hat sie dann halt immer mehr gemerkt, dass jetzt eigentlich so die Aufarbeitung im Vordergrund stehen sollte, dass unheimlich viele traumatisierte Menschen im Land sind.
Es gibt ja auch, glaube ich, ja. bis heute sogar noch ganz viele Familien, in denen es keine Erwachsenen gibt.
Ja, so child-led families oder ja. so hat man sie, glaube ich, früher genannt. Die Kinder sind jetzt mittlerweile erwachsene Menschen, ne? Aber die gab es auf jeden Fall. Die gab es eine richtig lange Zeit, weil die haben ja systematisch die Männer umgebracht und viele Frauen dann entweder vergewaltigt und dann so vergewaltigt, dass sie die dann mit HIV infiziert haben und die dann wirklich, das war ja auch das Perfide, diese Frauen, die Opfer von dieser sexualisierten Gewalt waren, ja. Sind dann nach und nach gestorben, weil die halt keine Behandlungsmöglichkeiten hatten.
Ja.
Und die Männer, die das gemacht haben, waren oft in irgendwelchen internationalen Gefängnissen, wo denen dann diese Medikamente gegeben wurden, damit sie am Leben Ach. Gehalten werden und ihnen der Prozess gemacht werden kann.
Ja, Wahnsinn.
Aber wie macht man denn einen Prozess, wenn die Zeugen alle tot sind?
Na.
Und so, das waren halt so große, große Fragen, mit denen sich meine Mutter unter anderem mit vielen anderen Frauen dann auch beschäftigt hat. Und die haben so eine Selbsthilfeorganisation gegründet, die auch immer noch sehr, sehr groß und aktiv ist in Rwanda. Und sie hat dann irgendwie gedacht, so, ich muss irgendwie was anderes machen. Und dann hat sie so eine Uni in Norwich gefunden, an der sie dann halt so eine Zusatzausbildung gemacht hat zur Traumatherapeutin. Also sie hat sich zur Traumatherapeutin ausbilden lassen und hat uns mitgenommen, weil wir 8 waren und das nicht mitentscheiden können. Und dann sind wir halt nach England gezogen und da bin ich dann 1,5 Jahre zur Schule gegangen oder ein bisschen über ein Jahr.
Ja. Du und deine beiden Schwestern?
Genau, meine Schwestern und ich, ja. Und dann sind wir dann irgendwann wieder zurück nach Rwanda und dann nach Deutschland.
Okay, also so Ping-Pong quasi.
So ein bisschen, ja.
Ja. Und dann seid ihr, als du, ich springe auch so ein bisschen hin und her,
ja.
dann seid ihr, als du 10 warst, an Niederrhein gezogen.
Ja.
Ist ja jetzt wirklich der Megakulturschock.
Lass uns mal darüber reden.
Also, weil, ich weiß nicht, wie viele unserer ZuhörerInnen den Niederrhein kennen. Mhm. Wunderschöne Gegend, aber sehr ländlich, sehr unspektakulär,
yes.
Sehr bäuerlich
ja.
Und alles, alle Leute sind so ein bisschen… Also ich habe viele Freunde vom Niederrhein, deswegen muss ich aufpassen, was ich sage.
Ja, ich wollte gerade sagen, gemütlich,
sag
ich
manchmal. Ist halt der Niederrhein, ne?
Ja.
Ist halt so in der Nähe von Düsseldorf.
Richtig, in der Nähe von Düsseldorf und Duisburg.
Ja, du bist ja, es ist ja quasi der Ort, in dem du aufgewachsen bist, was ist das, Neukirchen oder was?
Neukirchenflühen, ja.
Das ist ja neben Moers, also Duisburg, links daneben ist Moers, links daneben ist Neunkirchen und dann sind es auch nur noch ein paar Meter bis Venlo rüber, also da ist man wirklich direkt an der holländischen Grenze. Das ist ja auch so Ort wie Flöhen oder so, Kerken ist ja, glaube ich, auch so.
Oder Strahlen, da gibt es immer diese Vokale, die irgendwie direkt neben, das macht irgendwie keinen Sinn, außer es ist halt holländisch,
genau. Also ein guter Freund von mir kommt aus Moers. Moers war jahrelang Deutschlands größte Kleinstadt oder kleinste Großstadt, eins von beidem.
Richtig, stimmt. Ja.
Und auch bekannt für seine Jazz-Tage
das
natürlich.
Das Jazz-Festival, ja. Ich, da habe ich, glaube ich, das erste Mal, kann ich das erzählen? Da habe ich das erste Mal versucht zu kiffen. Aber
okay. Ich dachte, das erste Mal geknutscht, aber okay, es wurde nicht so romantisch.
Nee, romantisch nicht, nee. Also versucht, es hat nicht geklappt, ich habe nichts gemerkt, ich habe gehustet.
Okay, verstehe. Das ist natürlich an der holländischen Grenze, ist das ja für Teenager dann noch etwas etwas wahrscheinlicher, das einfach mal auszuprobieren.
Richtig,
und so, ne?
Ja.
Bist du dann auch immer nach Venlo zu den 2 Brüdern von Venlo gefahren, um
ich
da einzukaufen?
Ich habe die 2 Brüder erst ganz spät entdeckt. Ja.
Alle lieben die 2 Brüder von Venlo.
Und ich habe immer gedacht, mein Gott, hier gibt's doch auch einen Supermarkt. So, ich habe es nicht verstanden. Und dann irgendwann war ich da und ich war so, nein. You mean to say, das hätte ich schon vor 5 Jahren wissen können.
Ja, das müssen wir auch mal auch den Leuten erklären, es ist ein riesen Supermarkt in Venlo. Und alle Deutschen fahren dahin, um da einzukaufen.
Und es ist regelmäßig wirklich Stau auf der A40, weil alle sich gedacht haben, wisst ihr, was wir heute machen? Wir fahren zu den 2 Brüdern.
Ja.
Ich habe auch in Venlo studiert am Ende und bin gependelt, ist ja auch nur eine halbe Stunde.
Ja.
Und es gab also es gab auch Leute, die immer mit dem Zug gefahren sind, sozusagen aus Deutschland und dann nach Venlo. Und das war immer der Drogenzug.
Natürlich.
Jetzt verrate ich alle Tricks. Weil, also ich habe da nie mitgemacht, wirklich nicht. Weil ich zu viel Angst hatte und weil ich auch ständig kontrolliert wurde. Ich bin immer mit dem Auto über die Grenze gefahren. Ja. Ich wurde ständig von den gleichen Bullen kontrolliert und ich dachte auch irgendwann, Leute, wir kennen uns doch jetzt mittlerweile. Auf jeden Fall, im Drogenzug haben Leute dann immer aus Venlo dann irgendwie Drogen gekauft. Wenn sie dann kontrolliert worden sind, haben sie die halt aus dem Fenster geschmissen.
Und dann später an der Böschung geholt.
Ja, wenn sie es geschafft haben, weil ganz schlaue Leute, die dann irgendwie, weiß ich nicht, in Kaltenkirchen oder so direkt an der Grenze gewohnt haben, sind dann halt zu den Gleisen gegangen und haben dann die Sachen aufgesammelt, die die anderen halt rausgeschmissen haben.
Mir hat das mal ein Freund erzählt, vor vielen Jahren, das war muss so in den 80ern gewesen sein oder so, da hat er mit Freunden auch mal, sie wollten auch immer dann irgendwie Gras in Venlo kaufen oder so. Und dann haben sie haben irgendwo im Ruhrpott gewohnt und dann sind sie immer nach Oberhausen, Samstagmorgens. Weil da sind die Kaffeefahrtbusse nach Venlo gefahren mit den Rentnern. Und dann haben sie da leere Koffer dazugestellt, weil der Busfahrer einfach immer alle Koffer in den Bus geräumt hat, die vom Bus gestellt wurden, weil die Rentner dann reingegangen sind. Sie sind dann im Auto dem Bus hinterher, haben dann in Venlo eingekauft, haben ihre Koffer wieder zurückgestellt und der Busfahrer hat die wieder eingeräumt.
Nein.
Dann hat er sie in Oberhausen wieder ausgepackt und einfach hingestellt und haben sie ihre Koffer dann wieder genommen.
Das ist ja schlau.
Das halte ich für einen der raffiniertesten Pläne, also, den ich in meinem ganzen Leben jemals gehört
Oceans
habe.
Oceans 13.
Ja, absolut,
mich auf jeden Fall. Ich finde, wer sowas Ausgeklügeltes macht, der hat es auch verdient, einen Koffer voller Drogen.
Das stimmt.
Also
das fand ich auch wirklich eine bemerkenswerte Story.
Das finde ich ja. Wow, und ich habe nur Stäbchen und Oliven zusammengebracht. Andere machen sowas, wow.
Aber sag mal, wie war denn dieser Kulturschock dann da in so einem totalen Kaff, muss man wirklich sagen, plötzlich zu sein?
Also das Gute war, ich war schon mit weißen Menschen vertraut, weil ich ja schon in England gelebt hatte und Schnee hatte ich auch gesehen und so. Also so die Basissachen waren schon abgehakt. Okay. Das war nicht der absolute Kulturschock, aber es war schon so, als wir nach England zogen, ich war auf einer französischen Schule und Englisch und Französisch ist jetzt nicht, also man kann sich das irgendwie so einigermaßen herleiten. Und wir haben auch ein bisschen Englisch gesprochen, weil ich ein großer Whitney Houston-Fan war und alle ihre Lieder auswendig gelernt habe. Die Sprache war mir also so ein bisschen vertraut, zumindest vom Klang her. Und das war das war einfach ein komplett anderes, ich hätte auch Finnisch lernen können. Ja. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ja, und ich habe ehrlich gesagt auch die Befürchtung gehabt, dass ich das einfach nie lernen werde. Ja. Weil es sich so schwer und so groß irgendwie als Projekt angefühlt hat. Insofern, das war so meine Baustelle, das war meine größte Baustelle, so. Und dann hatten wir auch so ein bisschen das Glück, dass wir, dass mein Stiefvater eben in dem Ort, in dem wir dann hingezogen sind, der war Pfarrer. Das heißt, da war schon irgendwie so ein kleiner Vertrauensvorschuss, also oder die Skepsis der Menschen, die sie sonst einer anderen schwarzen Familie gegenüber gehabt hätten, war bei uns so ein bisschen vermindert.
So eine Pfarrersfamilie ist.
Genau, so eine Pfarrersfamilie. Die haben zwar absolut nicht verstanden, warum dieser Mann Helmut sich eine afrikanische Familie angelacht hat, aber die haben es dann irgendwie so ein bisschen erstmal so ein bisschen angenommen. Trotzdem war es echt schwierig. Also wir wurden als Kinder oft irgendwie auf der Straße mit dem N-Wort oder so. Die haben irgendwelche Idioten standen vor unserer Haustür und haben irgendwelche Lieder gesungen. Auch schlechte Lieder. Wenn du mich rassistisch beleidigen willst, sei wenigstens kreativ.
Das zeichnet sie oft aus.
Ja, das war wirklich richtig schlechte Lieder.
Nicht nur rassistisch, auch schlecht Musikgeschmack.
Ja, also schlecht, faul, rassistisch, boah. Und also das war nicht leicht, aber ich erkenne trotzdem an, dass es wahrscheinlich... Das heißt wahrscheinlich, es wäre auf jeden Fall schwerer gewesen, wenn wir geflüchtete gewesen wären zum Beispiel oder über das ganz normale Asylsystem irgendwie hätten versucht, da irgendwie Fuß zu fassen. Es war schon auf jeden Fall sehr, sehr komisch. Also Neukirchen-Vluyn ist ja auch so eine alte Zechenstadt. Ich würde sagen, rückblickend, die Menschen sind schon sehr nett, also die sind auch so ein bisschen wie so Berliner, finde ich, so am Anfang irgendwie ruppig und so, aber dann sind es wirklich zum Teil lebenslange Freundschaften und so, genau, dann bist man, und ich habe auch sehr lange in Kneipen gearbeitet, deshalb habe ich das Gefühl, ich habe so die Menschen verstanden.
Sehr gut.
und das war so ein bisschen die Einstellung, erstmal so ein bisschen skeptisch und dann doch schon auch sehr, sehr wohlwollend und herzlich auch und gut. Aber es war schon, ich weiß nicht, es gab so viele Sachen, also zum Beispiel, so wie man die Uhrzeit angibt, das hat meinen Kopf sehr lange gefickt. Leute sagen 9:30. Ja. Das ist für mich nicht 9:30, das ist 10:30.
Hä? Am Niederrhein ist das 10:30?
Nee, am Niederrhein ist es auch 9:30, ja. Aber für mich war das halt so, wir haben doch die 10 genannt und 9:30.
Also für dich war das
10:30? Genau, das hat mich so verwirrt. Okay, so und ich bin halt so zu jeder Verabredung einfach mal eine Stunde zu spät gekommen, weil ich das nicht geschnallt habe.
Gute Ausrede.
Ja. Jetzt stellt sich heraus, ich schnalle es, ich bin einfach unpünktlich. Gut, das wusste ich nicht. Dann das Konzept von Mensch, ärger dich nicht. Gott, das ist das langweiligste Spiel auf Erden.
Ja, das ist, ich merke schon, die Basics waren das große
Problem. Also das habe ich, bis zum Schluss einfach nicht verstanden. Ich hatte eine Freundin am Anfang, Julia hieß die. Und die hat mir versucht, so, Mensch, ärgere dich nicht. Ich habe es nicht gerafft. Am Ende war ich richtig sauer auch auf Julia. Lass mich in Ruhe mit diesem Scheiß. Irgendwie das Konzept von Verabredung war mir irgendwie auch so. In Ruanda haben wir immer mit den Kindern gespielt, die halt auch bei uns in der Nähe gewohnt haben. Ja. Kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, zu sagen, ja, meine beste Freundin wohnt aber in Pankow. Da fahre ich jetzt hin und wir treffen uns um 9:30, was auch immer das für ein Konzept ist. Und spielen dann. Sondern man ist einfach rausgegangen und haben halt mit den Leuten gespielt, die draußen waren. Ja. Und ich fand das so merkwürdig, dass so Kinder wie kleine Erwachsene sich verabreden. Ich habe da richtig lange gebraucht. Also irgendwie so komische Sachen haben irgendwie für mich nicht so richtig Sinn ergeben. Aber dann hat man sich auch schnell dran gewöhnt.
Ich verstehe. Ja. Das mit der Uhrzeit kenne ich nur hier mit Leuten aus Ostdeutschland, wo es ja immer dieses Dreiviertel sowieso gibt.
Das habe ich nicht mehr angenommen. Das erste Mal irgendjemand gesagt hat, habe ich gesagt, nee.
Ja,
ich habe diesen Scheiß schon einmal mitgemacht, ich mache das nicht nochmal. Ja,
das kann ich sehr gut verstehen. Aber da bist du dann auch aufs Gymnasium gegangen. Ist denn dein Stiefvater, ist der wahrscheinlich katholisch, oder?
Nee, evangelisch muss er sein, weil katholische Priester sind ja in der Regel, dürfen ja keine Kinder. Ja,
hast recht, oh Gott.
Haben sie ja trotzdem, ne? Aber,
aber meistens sitzt er, dann bleibst du ja dann unter sich. aber stimmt, natürlich muss er ja evangelisch sein.
Ja.
Bist du quasi auch evangelisch aufgewachsen? In Ruanda ist ja eigentlich Katholiken sehr weit verbreitet.
Genau, aber meine Mutter ist evangelisch und mein leiblicher Vater war katholisch und ich bin eigentlich katholisch getauft und habe auch die katholische Erstkommunion gemacht. Ja. Aber dann, als wir dann nach Deutschland zogen, hat meine Mutter dann, oder meine Eltern haben uns das, glaube ich, freigestellt, ob wir konvertieren wollen. Und meine jüngste Schwester ist bis heute Katholikin und wir sind halt, der Rest von uns ist evangelisch. Aber deswegen
darf sie Weihnachten nie dabei sein.
Richtig, sie muss draußen mit ihresgleichen. Sie hat sich entschieden, dann muss sie das auch, sie hätte wissen müssen, dass es Konsequenzen hat. Nee, ich habe es aus pragmatischen Gründen gemacht. Irgendjemand hat mir gesteckt, dass man mit der Konfirmation mega viel Geld bekommt.
Absolut. Und die ist auch ein bisschen später, kapiert man Geld auch mehr.
Ja, eben. Und so, und dann habe ich gedacht, ja cool, okay, dann habe ich schon irgendwie Taufe und Erstkommunion mitgenommen, Konfirmation mache ich auch noch und habe dann gewechselt. Genau, aber eigentlich, ich glaube sogar in Ruanda ist es mittlerweile fast ausgeglichen sogar, also evangelisch und katholisch. Aber meine Mutter hat mir mal irgendwann gesagt, dass sie, als sie meinen Vater geheiratet hat, der wie gesagt katholisch war und sie evangelisch, war das so ein Riesenpolitikum. Ja. Früher nicht, was jetzt heute irgendwie so mega lächerlich ist.
Warst ja sogar hier, also warst ja sogar in Deutschland auch.
Ja, Quatsch, ne? Auch so.
Ja.
Ihr glaubt schon an Gott, das ist schon für viele super weird. Ihr müsst jetzt nicht auch noch irgendwie unter euch so komische Kleinfeen machen.
Aber das finde ich interessant, in der Kirche aufzuwachsen und als sozusagen als Pfarrerskind dann aufzuwachsen.
Ja.
Weil du ja auch, hast ja auch gerade eben gesagt, du bist auch gläubig und so. Die evangelische Kirche, ich bin ja auch evangelisch und ich habe die sehr genossen. Ich habe die Konfirmationszeit sehr genossen. Ich war auch früher im CVJM. Und da haben wir uns irgendwie, weil ich komme aus so einer Kleinstadt zwischen Köln und Bonn.
Welche?
Oder Wesseling?
Ich weiß nicht, warum ich gefragt habe. Jetzt weiß ich nicht, wo Wesseling liegt.
Wesseling ist genau zwischen Köln. Ja. Wirklich am Rhein, ganz genau dazwischen. So.
Wesseling, okay.
Ich kann quasi über meine Kirchenzeit nichts Negatives berichten, weil mich das sehr, sehr bereichert hat. Ich bin auch mit auf die ganzen Freizeiten gefahren.
Genau, das wollte ich auch gerne.
Wir waren am Hausboot in Holland.
Ja.
Eine Woche mit dem Hausboot durch Holland gefahren. Wir waren in Dänemark und so. Also ich bin irgendwie rumgekommen mit denen. Und wenn CVM war, jeden Donnerstagabend im Keller der Kirche, da waren immer so ein Betreuer da, der keine Lust hatte, jetzt mit uns Spiele zu spielen. Der ist dann in die Videothek und hat gesagt, ich hole euch einen Film. Und dann haben wir da abgehangen und einen Film geguckt irgendwie und Hagebuttentee getrunken.
Damit habe ich auch anderen Beef, aber egal.
Aber das war irgendwie, ich hatte da immer Spaß in dem Laden irgendwie. Und ich bin auch auf eine Art gläubig. Aber es ist so krass, dass, ich meine, wir sind, du bist quasi noch jünger als ich, aber moderne, junge Berliner Großstadtmenschen, wo ja sozusagen zu sagen, dass man gläubig ist oder so, oder dass man Kirche was abgewinnen kann, völlig, also exotischer kann man kaum sein.
Ne? Finde ich auch. Wie reagieren denn Leute, wenn du erzählst oder wenn du sagst, dass du, oder redest du da gar nicht drüber?
Ja, ich rede da manchmal drüber, ich dräng's auch keinem auf, irgendwie, wenn es sich mal zufällig ergibt, dann rede ich da auch drüber. Und ich merke immer eine große Verwunderung bei den Leuten, die sagen, das kann ich ja gar nichts mit anfangen. Ah, Kirche ist doch scheiße, ich bin sofort ausgetreten.
Ja, genau.
Die wollen ja nur Kohle und so. Das ist auch ein Riesenapparat und so. Und dann sage ich immer, ja, aber ich meine, die, ihr müsst ja auch mal sehen, dass die den Leuten ja auch was geben.
Ja.
Also die bringen, so eine Gemeinde bringt das ja auch was, weil die ganzen Omas und Opas, die alle irgendwie nicht wissen, was sie machen sollen, die haben da auch noch einen totalen Halt und so eine Community.
So ein soziales Netz, ja. Genau. Ich finde auch, also ich meine, ich gehe total mit, dass die Kirche als Institution auf jeden Fall einiges falsch gemacht hat.
Also sehr reformbedürftig ist.
Absolut. Ja. Und das ist auch die Frage, wie viel Geld und Bezuschung sie denn eigentlich braucht und so.
Ja.
Aber ich sehe das genauso wie du. Also ich bin auch genau mit diesen Angeboten aufgewachsen. Es gab bei uns sowas, das hieß Treff 55. Das war auch sogenannt sozial schwachen, super schlimmer Ausdruck, Familien, wo die Kinder sozusagen hinkommen konnten. Da gab es Hausaufgabenhilfe. Es gab was zu essen. Ich habe am Anfang, war ich auch kurz in dieser Hausaufgabenhilfe. Später habe ich dann Nachhilfe gegeben und so. Und das hat auf jeden Fall meine Jugend, meine Schwestern sind auf alle möglichen Freizeiten gefahren. Auch wie heißt es nochmal? Ökumenisch.
Ökumenisch, ja.
Ich habe das Wort seit 7 Jahren nicht mehr gesagt, nicht mehr laut ausgesprochen. Und ich finde, es hat schon den Kindern oder der Community in Neukirchen-Flühen damals und in den umliegenden Orten auf jeden Fall voll die Struktur gegeben.
Ja.
Und ich finde, dass man das, also das so zu verklären und so zu tun, als ob die Kirche nur aus Pädophilen besteht, finde ich ein bisschen schwierig. So, die macht wirklich auch gute Sachen. Also.
Na. Ich habe auch überlegt, Pfarrer zu werden. Dann habe ich geguckt, aber okay, großes Latinum, Hebräisch, Griechisch, nein, danke.
Das ist sehr aufwendig, das Studium, ne? Also
total.
Mein Stiefvater ist auch wirklich Theologe durch und durch. Und ich finde das spannend, weil es eine andere Diskussionsebene irgendwie eröffnet. Ja. Er ist schon auch emotional, zum Beispiel, obwohl er das auch abgelegt hat, aber früher, wenn wir immer gesagt haben, oh mein Gott, dann hat er wirklich so. Anna.
Okay, wow.
So, dass ich heute noch manchmal erschrecke, wenn ich so super laut, oh mein Gott, sage. Und dann so, Helmut ist nicht da, kein Problem. Und das finde ich spannend, dann so zu sehen, okay, es gibt für ihn wirklich Grenzen, die ich so gar nicht als Grenzen begreife.
Ja.
Zum Beispiel in der ersten Folge von Browser Ballet zieht ja Schlecki seine Stola aus und schmeißt sie auf den Boden.
Ja.
Und ich habe meinen Stiefvater, der zu Besuch war, bevor die Folge veröffentlicht worden ist, gezwungen, mit mir den Rohschnitt zu schauen. Und ich saß so daneben, habe ihn so angeguckt und mir jede Reaktion aufgeschrieben.
Ja.
So als ganz kleine Focus Group. Und er fand diese Stulla auf den Boden werfen, hatte für ihn so einen komischen Beigeschmack.
Ja.
Und ich hätte das hätte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt.
Ja.
Irgendwie. Aber der hat auch eine sehr wissenschaftliche Art, irgendwie über Religion zu sprechen, was für viele ein Widerspruch ist, aber eigentlich kein Widerspruch sein muss.
Nee.
Und das finde ich irgendwie spannend. Das ist,
ja total interessant, wenn man sich da mit jemandem so wissenschaftlich drüber austauschen kann irgendwie.
Weil er glaubt ja nicht, dass die Welt in 7 Tagen erschaffen worden ist irgendwie. Und er findet das auch, habe ich manchmal das Gefühl, finde es auch lächerlich, darüber zu sprechen, dass das noch irgendwie so verhandelt wird oder als Argument verwendet wird, dass die Kirche ja irgendwie so ewig gestrig ist und so fernab von der Wissenschaft. Er sagt, das glaubt ja kein Mensch, das ist einfach eine Geschichte, mein Gott.
Ja. Die schlimmen Protestanten, du, die immer diesen scheiß Realismus da reinbringen.
Mhm.
Das sieht man ja auch, deswegen sind ihre Kirchen auch so hässlich.
Richtig, das muss man aber auch sagen. Die Kirchen sind hässlich.
Ja, muss man wirklich sagen. Also das ist so viel Selbstkritik muss sein. Also wirklich der Hammer, ne?
Das ist wirklich, als ob
diese Idee auch, dass man so leiden muss, selbst im Gebäude irgendwie. Selbst wenn man sich im Gebäude anguckt.
Das ist eigentlich eher so ein katholischer Zug mit diesen Knien und unbequemen Holzbänken.
Da habe ich immer richtig drum beneidet, die Katholiken, um diese schönen, prunkvollen Kirchen
prunkvollen,
mit viel Gold
auch die Gottesdienste
und so.
Und es riecht so schwer darin, bei den Evangelien, da kommst du rein, es riecht so nach Trompete
und so Schweiß.
TVM und Männerrunde. Und wir leben hier.
Ja, das stimmt. Das fand ich auch mal schade irgendwie.
Ja.
Naja. Es hat uns nicht geschadet.
Genau.
Dann warst du da am Niederrhein.
Genau.
Und hast dann da auch Abi gemacht.
Ja.
Und bist dann irgendwie, bist du dann direkt nach Berlin?
Nee, ich hab dann, also es gab damals noch das ZVS, Zentrale Vergabestelle für Studienplätze oder so. Und davor hatte ich so krasse Panik, weil ich wirklich Angst habe vor Bürokratie.
Ja.
Und ich habe gedacht, ich hatte eigentlich ein ziemlich
auch
gutes
ein
Abi.
Auch ein glaube ich.
Das ist wirklich ein Waageding. Ich hatte eigentlich ein ziemlich gutes Abi, hätte mich also auf jede Uni bewerben können. Ist auch ein bisschen blöd, das sozusagen, aber egal, jetzt habe ich es schon gesagt. Hatte aber mega Angst vor diesem Apparat irgendwie, dass ich dann mich einem Freund angeschlossen habe, der irgendwie so eine halb private Uni-Fachhochschule, kein Mensch, wir sagen jetzt im Nachhinein Zirkusschule dazu, also das kann keine richtige Uni gewesen sein. Und die hat er irgendwie gefunden, oder hat ein bisschen recherchiert im Internet und ist da hingegangen und hat irgendwas unterschrieben und dann war der angemeldet.
Ja.
Dann dachte ich so, genau,
genial.
Das mache ich auch.
Ja,
super. Ja. Und dann bin ich dann nach Venlo gegangen und habe dann da 3 Jahre Also eigentlich ging das Studium 4 Jahre, studiert und dann gab es halt so ein Praxissemester und dafür bin ich dann nach Berlin gekommen und habe mir gedacht, genau hier will ich bleiben.
Hast du denn während des Studiums die 2 Brüder von Fanlo schon entdeckt?
Irgendwann habe ich sie dann entdeckt.
Erst irgendwann während,
also irgendwann während des Studiums. Also ich wusste, dass dieses Konzept irgendwie existiert, aber ich habe das nicht verstanden, warum ich ernsthaft über eine Landesgrenze in den Supermarkt, wir haben doch Lidl und Plus da.
Ja, aber Frikandel, Cassoufflé.
Das war ja alles irgendwie, ich dachte so, nee, ich war mir nicht sicher, ob ich das lecker finde.
Fla vor allem.
Fla, weißt du, wie traurig ich war, als ich Fla 10 Jahre zu spät entdeckt habe?
Das ist ja wirklich, da hast du wirklich Zeit verschwendet. Wirklich,
aber das habe ich nachgeholt im Studium. Ja, sehr gut. Jeden Tag Fla gegessen. Sehr gut. Ja. Na genau, und dann bin ich dann irgendwann halt nach Venlo gegangen, habe da dann International Marketing studiert. Das war schon ein gutes, also ich wollte, glaube ich, irgendwie so 10 Tage, nachdem ich das Studium angefangen habe, dachte ich so, nee, auf keinen Fall, ich will gehen. Das ist ja doch mehr BWL drin, als ich dachte, Überraschung. Ja. Aber dann hatte ich schon irgendwie so gute Menschen kennengelernt, mit denen ich auch zum Teil noch heute sehr, sehr gut befreundet bin. Und dann habe ich mich dann doch entschlossen, hier zu bleiben. Und ich wollte halt irgendwie stattdessen Ethnologie in Köln studieren. Und irgendjemand hat mir gesteckt, weißt du, Leute Ethnologie in Köln studieren? Ja. Glaub mir, das willst du nicht. Und Gott sei Dank habe ich das dann nicht gemacht und bin dann in Venlo geblieben und dann, ja.
Du warst aber, also auch wie du das jetzt erzählst, hast du dann so kurz gedacht, hast so, oh Gott, das ist ja, Horror und so. Du warst aber immer so ein bisschen so ein fleißiges Bienchen, wie man so schön sagt. Also du hast immer so die Sachen so durchgezogen, die du gemacht hast.
Ja, weil ich echt, ich habe, glaube ich, Angst davor, irgendwie was abzubrechen oder so. Okay. Ich denke dann immer, jetzt habe ich schon angefangen, komm, ich zieh's jetzt durch. Ja. Und das mache ich heute noch, aber jetzt nicht mehr so extrem wie früher. Also ich gebe mir dann immer so, früher hatte ich immer sowas, so 100 Tage. Ich gebe mir immer 100 Tage und wenn es nach 100 Tagen immer noch scheiße ist, dann gehe ich. Aber wenn es nach 100 Tagen vielleicht ein bisschen besser ist als nach 50 Tagen, dann warte ich noch ein bisschen. Ja. Weiß nicht, ob das so eine gute Taktik ist, aber bisher bin ich auf jeden Fall gut damit gefahren oder nicht ganz so blöd damit gefahren. Ja. Und ich habe ja auch, also ich habe ja aus keiner, ich habe ja nicht Marketing studiert, weil ich Menschen will oder aus irgendeiner tieferen Überzeugung. Ich habe es einfach nur studiert, weil ich, das war ein Verlegenheitsstudium. Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich wusste aber, dass ich studieren will, weil mir das so eingebläut wurde von meiner Mutter. So, du musst schon irgendwie doppelt so viel leisten, um auch nur annähernd. Ich wurde ja auch eine Stufe zurückversetzt. 1 oder 2. Vielleicht. Und es wurde die ganze Zeit, hatte ich das Gefühl, haben einige Lehrer oder Institutionen in Deutschland immer wieder so meine Intelligenz oder meine Fähigkeiten in Frage gestellt. Wirklich? Einfach nur, weil ich schwarz bin. Ja, ja. Ach. Also ganz viele, so im Nachhinein auch richtig ärgerliche Sachen, die man dann irgendwie so weggesteckt hat als Kind. Aber das ist einem so ständig, es gab super viele Lehrer, die so supportive waren. Und ein Mathelehrer hat immer so die Arbeiten auf Englisch übersetzt, das ganze Halbjahr lang, damit ich mitschreiben kann. Richtig süß. Cool. Aber es gab auch echt Lehrer, die das immer wieder in Frage gestellt haben. Und dann so, aber kann sie denn wirklich? Und war denn die Schule in Rwanda? Kann die Schule in Rwanda? Und ich dachte so, hey, guck mal, ich schreibe nur Einsen in Mathe. Ja, ja. So, die Schule in Rwanda kann ganz offenbar mit eurer irgendwie mithalten. Also das Level ist irgendwie das Gleiche. Und im Studium war das auch manchmal so. Also ein Dozent hat mir am Ende, glaube ich, nach meiner Bachelorarbeit, hat er irgendwie so gesagt, ja, man merkt schon, dass sie nicht in Deutschland geboren sind. Also es hatte nichts mit nichts zu tun. Ich weiß auch überhaupt nicht, warum er das gesagt hat. Und ich dachte dann halt, das ist ja spannend, weil ich habe die ganzen Bachelorarbeiten von meinen Freundinnen voll viele gegengelesen, ganze Kapitel für die geschrieben. Ja. Und das hat er da nicht kommentiert. Aber bei mir hat er es kommentiert. Ja. Und ich bin ja die gleiche Person, die den anderen Quatsch auch geschrieben hat. Ja. Also dass es dann einem irgendwie dann so klar wird. Aber trotzdem, zusammengenommen war Fenlo irgendwie eine ganz witzige Zeit, glaube ich.
Das ist eine
ganz
gute Stadt, ne?
Ja, also ich war nicht so oft in der Stadt. Das ist so peinlich. Nicht so oft in der Stadt, immer nur auf dem Campus, also auf dem Campusgelände. Aber wir haben auch echt gute Partys gehabt und
ich finde, Holland hat so einen sehr eigenen Charme. Voll. Ich mag das total gerne. Auch. Weil das irgendwie so eine, hat irgendwas Besonderes an diesem Land.
Ja, aber ich kann es nicht genau sagen. Ne? Ja, es ist kleiner und überschaubarer als Deutschland und auf eine Art so ein bisschen persönlicher irgendwie.
Ja, irgendwie so. Es hat
ich weiß auch nicht, irgendwas ist es.
Die haben auch so ein ganz anderes Verständnis zum Beispiel von Gemütlichkeit als die Deutschen irgendwie. Ja. Das ist irgendwie aber auch viel schöner. Also es hat auch das Land hat so eine Ästhetik irgendwie. Das stimmt. Wie man das so aus Deutschland irgendwie nicht kennt. So eine durchgehende Ästhetik quasi.
Und auch so eine schöne, also die sind praktisch, aber da ist eine gewisse Schönheit dabei, finde ich. Ich glaube, deshalb feiern wir auch dann die 2 Brüder von Fenlo oder Albert Heijn oder so, weil sie auch in der Banalität des Alltags schaffen sie es trotzdem, das irgendwie schön zu machen. Also genau. So eine haltbare Milch bei Albert Heijn sieht von der Verpackung her irgendwie schöner aus, als die ich bei Lidl kaufen würde.
Das stimmt.
Und es gibt keinen richtigen Grund, warum die jetzt schöner aussehen sollte, außer dass die halt irgendwie so ein anderes Verständnis, glaube ich, für
Ästhetik. Ja, auch so De Reiter. Ich kaufe ja immer De Reiter, wenn ich in Holland bin. De Reiter Hagelslag. Das
ist
dieser Streusel. Da gibt's ja diese breiten Streusel. Ja. Diese breiten Schokoladenstreusel, dann gibt es diese bunten, diese orange-gelben Zuckerstreusel, genau, Vollmilch, Zartbitter oder weiße Schokolade gibt es auch. Gibt es auch so gemischt. Mhm. Sehr, sehr lecker.
Bist du Team Vollmilch oder?
Ich bin Team Vollmilch.
Sehr gut. Ja. Ich finde dieses Zartbitter.
Ja, bin ich auch.
Kann man machen, aber.
Ja, es ist bei Marzipanschokolade okay.
Und machst du es auf Toastbrot?
Ja.
Ich habe da sehr viele Fragen wieder.
Ja, hau rein.
Machst du es auf Toastbrot und toastest das Brot auch vorher?
Ja.
Und dann Butter und dann die.
Ja. Manchmal Butter. Ich habe auch, muss ich ehrlicherweise gestehen, das macht sich dann auch bemerkbar, aber es ist einfach wahnsinnig lecker, manchmal statt Butter Nutella genommen.
Und ich habe schon ein bisschen Angst gehabt, weil ich dachte, jetzt kommt irgendwas Krasses, Leberwurst oder so.
Ich hatte mal eine SZ-Schnittenphase, SZ-Schnitten, diese Schokotäfelchen fürs Brot, also ganz dünne Schokotafeln fürs Brot, und da habe ich dann immer aufs Toastbrot quasi an den Rand Nutella gemacht. Also viereckig und dann in der Mitte freigelassen und da dann die SZ-Schnitte aufs warme Toast gelegt, dass die geschmolzen ist. Und dann hatte die so einen Übergang zum Nutella.
So Schokoduo-mäßig.
Ja, genau.
Ja, ich finde auch diese Schokostreusel, aber auf jeden Fall nicht. Ich habe es noch nie mit Nutella ausprobiert, aber mit so einer Butterschicht.
Oh. Ja. Lecker.
Lecker.
Lecker. Sehr, sehr lecker.
Wirklich sehr lecker.
Dann warst du da irgendwie fertig und dann bist du nach Berlin.
Genau. Also ich war streng genommen noch gar nicht mit dem Studium fertig, aber es gab halt irgendwie so ein Praktikumssemester.
Ja.
Und dann bin ich nach Berlin gekommen und hatte damals zwei Angebote. Ich wollte unbedingt in einem Startup arbeiten, das wusste ich. Und hatte zwei Angebote, einmal für so ein, es ist nicht ein Schuhding, es ist nicht Zalando geworden später, aber irgendwas, oder so ein Möbel oder sowas, irgendwie so, egal, okay. Auf jeden Fall. Und ResearchGate, das waren die zwei Optionen.
Ja.
Und ich war in Brüssel bei meinen Cousinen auf dem Markt und habe Haare gekauft, als dann dieser Anruf von dem damaligen ResearchGate COO kam. Und das war halt unsere erste Begegnung, war ich auf so einem super lauten Markt, irgendwie redet gerade und jemand schreit im Hintergrund irgendwas über Haare. Und er voll seriös in seinem Berliner Büro und fragt sich so, oh Gott, wen habe ich mir denn da angelangt? Dann haben wir uns aber gut verstanden und ich bin dann irgendwann tatsächlich dann nach Berlin gezogen und habe dann 6 Monate bei ResearchGate gearbeitet. Und das war wirklich eine tolle Zeit und ich wollte unbedingt in Berlin bleiben.
Ja.
Aber meine Mutter war dann sehr vernünftig und hat gesagt, komm zurück, mach dein Studium fertig, dann kannst du mal noch nach Berlin ziehen.
Na, bestimmt.
Und das habe ich dann auch gemacht. Nach Ende des Studiums bin ich dann direkt zurück zu ResearchGate und zurück nach Berlin.
Muss man auch an der kleine Side-Note, Brüssel wird auf gar keinen Fall sauberste Hauptstadt Europas.
100% nicht.
Das ist der Titel, der
nicht
an dieser
Top
Stadt
20.
Vorbeigehen wird. Ja.
Nicht mal Top 20. Auf keinen Fall. Also der Kelch muss also in Brüssel.
Das ist wirklich so sehr weit Ferne. Das wird erstmal nichts. Aber auch eine sehr gute Schokoladenstadt, muss man sagen. Da ist man in Brüssel gut aufgehoben.
Ja, und Pommes, also stimmt. Brüssel kann schon echt
Waffeln.
Vor Corona hatte ich das Gefühl, dass auch ganz viele Leute Brüssel wieder so als so Destination für so einen Städtetrip entdeckt haben.
Wir hatten Tickets in Brüssel für Trevor Noah und dann wurde es abgesagt.
Oh.
Na, also es wird vielleicht verschoben, vielleicht findet es noch statt, dann können wir Trevor Noah in Brüssel sehen, da freue ich mich sehr.
Das bricht mir
das
Herz. Na. Ich hatte mal Beyoncé-Tickets und dann ist meine Schwester krank geworden und ich konnte nicht zu dem Konzert gehen.
Weil sie dich hätte begleiten müssen.
Nee, ich wollte halt bei ihr sein irgendwie. Ja. Und dann habe ich dann die Tickets einem Freund geschenkt. Verkauft.
Ja.
Und er konnte dann am Ende auch nicht gehen.
Ach,
das macht mich so traurig. Da denke ich voll oft so randomly nochmal drüber nach. So, ach, diese Beyoncé-Tickets. Ja,
ich habe auch noch, ich habe jetzt von letzten Jahr einige Konzerttickets hier liegen, die irgendwie alle verschoben wurden. Meine große Lieblingsband Weezer sollte eigentlich letzten Sommer kommen, in die Wuhlheide.
Ja.
Und das ist jetzt auf diesen Sommer verschoben. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das stattfindet.
Fingers crossed.
Na, vielen Dank. Und dann warst du in Berlin. Ich will das jetzt auch nicht alles irgendwie nur so abklappern oder so.
Ja.
Ich finde es interessant, du hast irgendwann in einem Interview erzählt, dass du hast ja auch mehrere Jobs gemacht, hast du auch eben erzählt, am Niederrhein dann irgendwie in Kneipen gearbeitet und so. Und du hast mal erzählt aus einer Zeit, als du im Callcenter gearbeitet hast.
Ich wusste, dass du das ansprichst.
Das fand ich irgendwie eine ganz gute Story.
Diese Callcenter-Zeit. Also ich würde wirklich, ich habe
Wo müssen wir die zeitlich einordnen?
Das war, kann ich dir genau sagen, ich weiß noch sogar, das war die Uerdinger Straße, das ist mir jetzt als erstes eingefallen, wo das Callcenter war. Ich glaube, das war 2000, das war nach dem Abi, aber vor dem Studium.
Ah ja, okay.
So um die Zeit. Ich glaube, das war vielleicht sogar noch mehr. Also ich habe 2007 Abi gemacht.
Ja.
Und ich glaube, das war so kurz danach, meine ich.
Also wirklich so die Zeit, in der man sich auch nichts daraus macht, mal Kackjobs zu machen.
Ja, genau. Also ja. Wo es eigentlich nur daraus besteht, möglichst viele Kackjobs zu machen. Ich habe auch in so einer Fabrik gearbeitet, ich nenne es einfach mal Buderus, und habe da so einen ganzen Sommer lang, 6 Wochen lang so kleine blaue Wachs, so die schlimmste Arbeit meines Lebens, kleine blaue Wachsfiguren so sozusagen so sauber geschnitzt. Weil
wie
dann,
was denn für Wachsfiguren?
Ja, ich weiß, bis heute ist es nicht so richtig. Also es war so eine Firma, die haben auch so Gullideckel und so Zeugs hergestellt, ja. Aber auch so Sachen, wenn du mal so Rolltreppe fährst, dann ist manchmal irgendwie am Ende der Rolltreppe steht dann irgendwie Buderus. Also die stellen halt so sehr langweilige Dinge des
aber
Alltags
was stellen,
her.
Was hat die Firma denn für eine Range, wenn sie Gullideckel, Rolltreppen
und diese
Wachsfiguren?
Blauen, diese Wachsfiguren wurden dann später, wurde da irgendwas reingegossen. Also das war nicht das fertige Produkt, das war nur so ein Zwischending.
Sozusagen das Negativ.
Die Form, ja, irgendwie sowas.
Aber was wurde denn da gegossen?
Ich weiß es nicht. Ich hatte das Gefühl, ich war dazu angehalten, diesen einen Arbeitsschritt abzubilden und nicht vor und hinter mir zu gucken. Ja. Und ich habe das halt die ganze Zeit gemacht, immer 1 live gehört. Manchmal habe ich mir auch Lieder gewünscht.
Früher war 1 live auch echt noch super.
Ja, also ich bin wirklich mit 1 live aufgewachsen und habe mir manchmal so Lieder gewünscht und das wäre dann mein Highlight geworden, wenn sie denn mein Lied gespielt hätten. Ja. Während ich diese blauen Wachsfiguren geschnitzt habe. Aber zurück zum Callcenter, genau, das war dann direkt nach dem Abi. Und da habe ich für Eismann Tiefkühlkost gearbeitet. Und mein Fake-Name war Anna Schneider, weil wir dazu angehalten wurden, nicht unsere ausländischen Namen zu benutzen, weil die Leute dann entweder auflegen oder uns nicht so wohlgesonnen sind. Und dann habe ich dann Eismann Tiefkühlkost, Anna Schneider, hallo. Ich kann diesen Singsang noch bis heute. Und dann habe ich noch für die Telekom irgendwelche Verträge, glaube ich, oder so verkauft. Also insgesamt eine sehr langweilige, aber irgendwie aufregende Zeit.
Horror, oder?
Ja, das ist schon.
Da stumpft man doch total ab.
Man stumpft total ab und es ist so, also man findet trotzdem so in diesem komischen, grauen Alltag, den man hat, wir haben da auch noch geraucht in dem, das war alles so deprimierend, irgendwie so geraucht und alle haben irgendwie fanden alle das Leben nicht so geil, irgendwie, wenn man ehrlich ist. Und aber trotzdem gab es so manchmal so kleine Momente oder so Taschen der Menschlichkeit, irgendwann hat sich irgendwas geteilt oder so oder man war an irgendeiner Geschichte interessiert von einer Frau, mit der man im normalen Leben wahrscheinlich nichts zu tun hätte. Ja. Aber so sind wir irgendwie alle jetzt so ein Team mäßig. Manche haben auch ihre Kinder mitgebracht, was ein bisschen schwierig war, weil wie gesagt, wir haben die ganze Zeit geraucht. Und wir haben nicht mal aufgehört, dass die Kinder
vor allem,
da waren.
Wieso bringst du denn die Kinder mit ins Callcenter? Ja, Papi muss jetzt telefonieren.
Hier, so, und du hältst die Schnauze. Ja. Dann saß ich da und damit so leid. Das waren nicht meine Kinder. Ich habe auch aufgehört zu rauchen, aber dann habe ich gesehen, die Mutter hört auch nicht auf. Und dann dachte ich so, naja, das ist dein Kind.
Wie viele waren denn da in diesem Raum?
Ich würde so raten, so unter so 8 bis 10, glaube ich, habe ich jetzt so ein Gefühl. Und es gab noch einen anderen schwarzen Typen, der auch da gearbeitet hat. Ich weiß nicht mehr, wie der mit Vornamen hieß. Aber irgendwann mal ist irgendwas geklaut worden. Und wir wurden beide verdächtigt.
Oh Mann, ey.
Und wir haben beide so, du wurdest auch, auch. Alles klar, cool. Ja, das war keine coole. Und ich habe, also meine Theorie ist, dass Menschen, die Callcenter oder Callzentren betreiben, das sind fast immer zwielichtige Typen. Ich habe noch nie irgendeinen Callcenter-Betreiber gesehen, der irgendwie einigermaßen seriös war. Also die haben uns ausgenommen, die hatten überhaupt keine, also die haben gesagt, ruf diese Oma nochmal an und dreh ihr jetzt irgend so ein DSL-Paket an, das sie ganz sicher nicht braucht.
Ja.
Also das ist schon,
das ist echt
Abgründe auf manchmal.
Kein richtig geiles Business, irgendwie fühlt sich irgendwie fies an. Eismann sind ja diese Typen, die das so wie Bofrost, ne, die das so nach Hause bringen.
Ja.
Die immer so rumfahren, die waren bei uns in der Siedlung auch immer unterwegs. Das habe ich auch, diese Tiefkühlkost-Bringmeister quasi, die gibt es schon ewig in Deutschland.
Die gibt es schon so lange und ich frage mich, warum die nicht ihren Vorsprung ausgebaut haben.
Das hab ich auch nie gehabt.
In dieser Zeit, weil wir werden... Hallo? You mean to say, tiefgekühlte Pizza und Kräuter direkt nach Hause? Das ist so wahnsinnig innovativ und so krass. Und irgendwie ist das halt so, das macht man halt in Krefeld oder in Strahlen, aber kein Mensch macht das hier. Und ich finde, eigentlich hatten die ein sauberes, gutes Businessmodell.
In Großstädten sieht man die fast nie.
Ja, nur gar nicht. Dabei macht das doch irgendwie voll Sinn in Großstädten.
Ja, wahrscheinlich, weil hier jeder Supermarkt um die Ecke ist, ne?
Das vielleicht,
ist ja sowieso gegen den. Ja, ich weiß auch, an meinem, ich weiß gar nicht, 15. oder 16. Geburtstag, da ist bei uns durch die Siedlung Bofrostmann gefahren und dann war ich mit einem Kumpel unterwegs und wollten uns irgendwie alle am See treffen, obwohl dann kann es gar nicht mein Geburtstag gewesen sein, weil ich hatte immer im Herbst Geburtstag, dann war es irgendwie irgendjemand anderes Geburtstag im Sommer, wir wollten an den See nach Brühl Und dann fuhr der Bofrostmann durch die Siedlung und sind mit dem Fahrrad hinterhergefahren, bis wir ihn eingeholt haben und haben uns auf der Straße bei ihm eine Bibi Blocksberg-Torte gekauft und haben die dann mit zum See genommen und dann da Geburtstag gefeiert.
Das ist süß irgendwie, das ist so wholesome.
Das stimmt.
Aber ich dachte früher, dass die nur sozusagen auf Bestellung die Sachen liefern, ne?
Also, damals habe ich es nicht gedacht, aber heute, wenn ich an die Geschichte zurückdenke, denke ich immer so, Moment mal.
Hat er eine extra Bibi Blocksberg-Torte? Ach, gut, dass ihr fragt. Ich hab ja auch was. Hat jemand nicht abgeholt.
Hat er uns wahrscheinlich fürs Doppelte verkauft.
Habt ihr auch früher immer, bei uns gab es immer so Witze, dass irgendein Kind vom Bofrostmann ist.
Also quasi der neue Milchmann.
Richtig, weil er immer so durch die Siedlung fährt. Da hat man dann gesagt, oh, die ist aber auch vom Bofrostmann.
Naja. So, und dann warst du endlich in Berlin und da bist du bis heute. Ich habe was ganz Schockierendes gelesen von dir und da muss ich jetzt, glaube ich, mal ein bisschen streng sein.
Okay, ich esse eine Olive vorher.
Ja, mach das. Ich glaube, das ist sicher. Ich glaube, da brauchst du jetzt ein bisschen Kraft.
Okay.
Du hast gesagt.
Boah, das ist so geil. Entschuldigung.
Du hast gesagt, das lila Ballisto wäre top und das orange Ballisto wäre flop.
Okay, ich wusste, dass wir heute darüber reden werden.
And this is where we draw the line.
Willst du mir sagen, dass du Team Orangenes bist?
Ja, natürlich.
Jo.
Das Lila ist doch das mit Rosinen.
Ja.
Geht's noch?
Wie bitte? Weißt du, dieser Rosinenhass, darüber möchte ich mal ganz, dieser Rosinenhass geht mir, macht mich richtig aggressiv.
Na.
Das ist unbegründet. Das hat sich so verselbstständigt. Es gibt wahnsinnig viele Leute, die gar keine richtigen Berührungspunkte mit Rosinen gehabt hätten, um sich so eine Meinung zu bilden und die bei diesem Rosinenhass mitmachen.
Ich habe als Kind eimerweise Rosinen gegessen, wenn es irgendwie nichts Süßes mehr zu Hause gab, dann habe ich mir aus der Backschublade die Rosinen genommen. Und ich mag auch Studentenfutter voll gerne. Da mag ich die Rosinen, da liebe ich die Rosinen.
Das heißt, du magst die Rosinen nur nicht im Ballisto drin?
Ja, weil das ist wie Rosinen im Sauerbraten, die nehme ich auch raus.
Wie bitte? Das sprengt meinen Kopf total. Ich finde, die Rosinen sind so dieses je ne sais quoi, was dem Ballisto so fehlt. Oh. Wirklich, ich freue mich da.
Dieses savoir vivre.
Weißt du?
Laissez-faire.
Oh la la, Ballisto. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich sage Ballisto.
Ja.
Aber dann dachte ich so.
Da bin ich froh, dass du nicht gemacht
Kinder, hast. Kinder, Maxi King ist wahrscheinlich weniger politisch aufgeladen. Ganz offensichtlich.
Ja, weil das, also ich bin auch noch beim gelben Ballisto am Start.
Was ist im gelben Ballisto drin?
Ich glaube, Honig und Milch ist, glaube ich, gelb.
Okay, das klingt versöhnlich. Was ist denn in dem Orangen denn drin?
Das ist ja Korn, ist es sozusagen. Weizen, das ist das Weizenballisto.
Staub. Das ist Staub. Das ist ein Euphemismus für Staub.
Und grün ist Müsli und lila ist Traube-Nuss oder so.
Ach, so geil, das ist auch so saftig.
Magst du auch, magst du Traube-Nuss-Schokolade?
Geht so. Ich bin, also Ballisto finde ich, Ballisto-Lila ist einfach die perfekte Mischung, ist wirklich so.
Nee, ich finde, also da kommen wir nicht zusammen.
Ich finde es richtig schade, weil ich dachte, so vage, sehr versöhnlich, fand das Gespräch bis dahin auch sehr gut. Na,
absolut, finde ich auch, aber bis hierhin ist es echt super gelaufen, aber jetzt beim Ballisto, das ist irgendwie.
Nee, ich denke, ich werde den Podcast auch schlechter bewerten, eine schlechte Bewertung geben. Ein Stern.
So, jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Du hast ja gesagt, du bist ein großer Meme-Fan. Und du wirst ja auch landesweit als Meme-Expertin rumgereicht.
Ich finde das ein bisschen bedenklich, dass ich so 3 Memes vielleicht gebaut habe in meinem Leben.
Ja, aber du kennst ja trotzdem alle Memes. Man ist ja auch Experte für Dinge, die man nicht selber macht.
Ja.
Es gibt ein Meme. Ich mag Memes auch total gerne.
Sehr schön.
Großer Meme-Fan. Es gibt ein Meme, das konnte mir bis heute niemand so erklären, dass ich es kapiert hätte.
Oh Gott, ich
habe
Angst.
Es gibt wirklich ein Meme, das ich nicht raffe.
Okay, sag mal.
Und zwar ist es das, ich glaube, es heißt das Butterfly-Meme oder so, wo dieser Junge da steht mit diesem Schmetterling.
Ja.
Und dann immer 3 Sachen da stehen. Mhm. Ich check das überhaupt nicht.
Das ist dieser Junge, der da steht und dann ist das.
Genau, so ein Zeichentrickjunge mit so einem Schmetterling.
Und dann ist das.
Genau.
So, ich glaube.
Ich check überhaupt nicht, wie dieses Meme funktioniert. Ich habe es wirklich so oft schon gesehen und denke jedes Mal so, ich verstehe die Mechanik nicht.
Also es ist ein Meme, das, glaube ich, gebaut wurde, um so Privilegien besonders herauszuarbeiten. Okay. Und dann sagt man zum Beispiel, ich versuche das mal, der Junge wäre jetzt Männer in der Diskussion um kostenlose Tampons oder so, ne?
Ja.
Und dann würde dann, auf dem Jungen würde dann halt genau das stehen, so cis straight Typen in der Diskussion um kostenlose Tampons. Ja. Und auf dem Schmetterling würde dann stehen, is this oppression? Weil so wie die Diskussion geführt wird von diesen Typen, klingt das so, als ob nur weil jetzt Frauen kostenlose Tampons bekommen, dann ist das so Oppression, also dann ist das eine Benachteiligung, die sie erfahren. Also es geht so im Grunde darum, dieser Junge, so ein bisschen, nicht naiv, der guckt so diesen Schmetterling an, so ist das diese Oppression, von der alle immer sprechen?
Also der versteht es quasi immer falsch.
Ja, so ungefähr.
Ja. Ist das ein Meme, das du magst? Ist das eines deiner Lieblingsmemes?
Ich weiß nicht, ob es eines meiner Lieblingsmemes ist, aber das ist auf jeden Fall doch auch eins, was ich gerne mag.
Ja. Mein Lieblingsmeme oder eines meiner großen Lieblingsmemes ist der Mann mit der riesigen Ölflasche. Der immer diese große Flasche Sonnenblumenöl auf so einen Salat kippt.
Ja,
das finde ich auch gut. Das liebe ich. Das ist fast immer lustig, auch auf was dann dazu geschrieben wird.
Ich habe gestern, hat mir mein guter Freund Ari ein Meme gezeigt, da kennst du noch diese Care Bears oder so?
Ja.
Und dann steht dann drin, und kennst du den Film Mean Girls? Da gibt es so eine ikonische Szene, wo dann die Mean Girls Lindsay Lohan einladen und sagen, get in, loser, we're going shopping.
Ja.
Und dann hat er mir gestern das Meme gezeigt mit so einem Care Bear, get in, das ist auch in so einem Cabrio.
Ja.
Manchmal denke ich dann, wenn meine Mutter so einen Satz hören würde, würde die denken so, worüber rede ich mit euch kaputt? Auf jeden Fall, dieser Care Bear ist halt in dem Cabrio und dann steht drauf, get in, loser, it's time for caring oder so. Ich bin momentan, brauche ich gerade so ganz viele wholesome Memes. So,
ja,
merke
das
ich.
Kann ich sehr gut verstehen. Es gibt ich folge einem Twitter-Account, der heißt irgendwie, wie heißt der Nummer?
Wholesome Memes?
Ja, nicht wholesome, aber irgendwie so, ich weiß jetzt den Namen vom Account nicht mehr, aber da sind nur freundliche Memes drauf.
Oh.
Immer nur so total freundlich zusammen mit so freundlichen Hunden oder so,
ja.
Oder was einen so aufheitern soll oder so.
Das finde ich voll schön gerade, wirklich. Ja. Also ich finde so, wir sind, es ist alles eh schlimm und düster und
zynisch. Wir gehen alle
ein
bisschen am Zahnfleisch.
Ja, ja. So, bitte gib mir irgendwas Schönes, Buntes.
Ja, die Glücksbärchis, ich habe die als Kind immer gerne geguckt und ich glaube, jeder aus dieser 90er-Jahre-Generation, wo man noch Videokassetten hatte, hat seine Videokassette mit seinen Pornos drauf, hat da Glücksbärchis draufgeschrieben, damit das keiner findet.
You had me in the first half, ich habe die ganze Zeit noch so genickt und dann so,
es wurde dann, es hatte einen komischen Turn, Dark Twist genommen, tut mir leid.
Dark Twist, ja.
Du hast mal erzählt, du hast so gut wie keine Geheimnisse.
Ja, weil ich auch nichts für mich behalten kann.
Wie sagt man, warum sagt man denn sowas über sich?
Ich sage, es gibt ganz viele Dinge, die ich über mich sage, wo ich dann im Nachhinein denke, so, warum habe ich das
bereust
gemacht?
Du viele Sachen, die du über dich sagst?
Nicht bereuen, aber ich bin dann so, vielleicht ist das auch ein vage Ding. Ich arbeite wirklich aktiv daran, Sachen nicht zu zerdenken oder nicht zu überdenken. Also gerade, ich weiß nicht, ob das schon bereuen ist, aber dass man irgendwas sagt oder irgendwie so eine flapsige Bemerkung. Und dann bin ich dann noch tagelang so, warum habe ich das gesagt? Und dann manchmal denke ich dann so, okay, im Vergleich zu den Gedanken, die du dann jetzt gemacht hast, war das eigentlich, also es war ein bisschen maßlos, ich weiß nicht, warum ich da so ausgerastet bin. Also insofern, es gibt nicht so viele Dinge, die ich bereue per se, aber es gibt schon viele Dinge, die ich dann nochmal lange zerdenke. Und aber es stimmt, ich habe wirklich keine Geheimnisse, weil ich immer sehr viel erzähle und das auch nicht schlimm finde, glaube ich.
Nö, also schlimm, irgendwas, was heißt so schlimm, aber ich glaube, wir haben doch alle Sachen, die wir nicht allen erzählen oder überall oder so.
Ja, aber ich glaube, dass ich alle meine Geheimnisse vielleicht nicht einer Person anvertraut habe, aber dass ich vielen verschiedenen Leuten meine Geheimnisse irgendwie erzählt habe. Also
was
in der
so
Summe
verteilt,
habe ich sie verteilt, aber nicht
aber du hast so für, aber du hast dann, aber quasi trotzdem hast du für jeden dann immer noch ein paar Geheimnisse.
Genau. Ja. Jeder hat dann noch ein paar, aber ich finde irgendwie, ich glaube, ich wollte früher ein bisschen geheimnisvoller sein, so ein bisschen mystischer und irgendwie nicht so.
Ja.
Und ich finde es auch manchmal so Leute, die so eine Kühle haben, also jetzt nicht unfreundlich sind, aber irgendwie so ein bisschen unnahbar, das finde ich irgendwie immer noch spannend.
Dieses Ladyhafte auch.
Ja,
so,
genau.
So eine,
aber
so
das war
Marlene
ich halt
Dietrich.
Nie. Also ich habe es wirklich oft versucht. Aber es klappt einfach nicht. Und ich glaube, das geht so ein bisschen damit einher, so dass man, ich erzähle halt immer alles und ich fühle mich eigentlich immer auch relativ schnell überall wohl und mit vielen verschiedenen Menschen wohl.
Aber das ist ja
darum
auch
habe ich
gut.
Das dann nicht. Ja, ich finde es auch echt gut. Also ich glaube, das hat mein Leben sehr einfach gemacht.
Ja.
Oder sehr viel einfacher gemacht,
ja.
Als es hätte sein können. So, weil das irgendwie Ja, vielleicht bin ich auch irgendwie gut gelaunt. Diese Oliven machen das mit mir.
Klar.
Wirklich, ich esse die oder sieht die Welt schon wieder anders aus.
Die Dithmanschen Ecstasy-Oliven.
Da ist auch was drin. Ist auch.
Aber dazu passt ja auch, dass du, warte, jetzt muss ich mal gucken, wo ich das hier, genau, dass du früher, das ist vielleicht auch aus deiner Phase, wo du geheimnisvoller sein wolltest, du früher Rage Against the Machine gehört hast und deinen FreundInnen gezeigt hast, dass du die hörst, um ihnen zu beweisen, dass du nicht nur Nelly und Beyoncé hörst.
Richtig.
Du wolltest ein bisschen plastischer werden.
Nur weißer, lassen Sie es ruhig sagen.
Ist das so eine weiße Band, Rage Against the Machine? Ich meine, Zack de la Rocha, ist er nicht weiß, glaube ich, der Sänger?
Ich weiß es nicht mal, ja. Richtig. Okay. Das ist das Schlimmste. Aber ich weiß, dass es wirklich, ich habe das auch von vielen Leuten gehört. Also erstens, finde ich das auch total, ich habe es zwar jetzt gerade gesagt, aber eigentlich ist es albern zu sagen, dass manche Dinge weiß und andere schwarz und jeder kann ja alles genießen. So. Aber ich hatte oft das Gefühl, dass man halt immer, weil wir häufig, in vielen Situationen war ich die erste schwarze Person, die manche Menschen halt getroffen haben oder eine der wenigen schwarzen Menschen, die sie kennen. Ja. Und dadurch war es mir oft nicht erlaubt, richtig über diese Stereotypen hinweg zu existieren. Also man existiert in so einer kleinen Box, die für einen geschaffen wurde und in der können alle schwarze Menschen gut tanzen und alle ja, Beyoncé und Nelly. Das stimmt, das andere stimmt auch. Aber das gilt ja nicht für alle schwarzen Menschen. Und um so ein bisschen daraus auszubrechen und mir selbst so Facetten und Layers zu erlauben, habe ich mir dann Sachen ausgedacht oder halt irgendwie so eine Musik gehört, die ich dann eigentlich nicht. Ich habe es gar nicht so richtig genossen. Ich fand es gar nicht mal so gut, Mann.
Also, weil das wäre meine Frage gewesen. Fandst du die denn jetzt gut oder nicht?
Nee. Ich fand es wirklich nicht so gut.
Aber war das so zur Zeit am Niederrhein oder wann?
Ja, das war so um die.
Aber das ist ja auch Teenager-Gehabe. Das ist ja auch Distinktion und so.
Ja, total. Aber ich kann mich so oft dran erinnern. Es gab ja auch diese Poesiealben und so und diese Freundebücher. Na. Und irgendwann so ein bisschen später habe ich dann voll oft auch so drin so Hip-Hop, Rap und dann Rock. Really? Aber so richtig aus so ein bisschen aus Verlegenheit und so ein bisschen, um noch so ein Überraschungselement oder so zu haben.
Ja.
Weil ich das gehasst habe, wenn ich das Gefühl hatte, dass die Leute irgendwie schon ein Bild von mir haben, ohne mich dann so zu kennen. Und dann wollte ich sie halt immer so ein bisschen mit diesem Ding überraschen. Übrigens nicht so selten, also viele oder einige, mit denen ich mich dann ausgetauscht habe, haben das auch gemacht. Haben dann irgendwie so ein bisschen mehr diese Avril Lavigne-Phase rausgearbeitet, obwohl sie das vielleicht nicht ganz so gut fanden, aber einfach nur um nicht verhaftet zu werden auf eine Musikrichtung sozusagen.
Was wurde denn im Pfarrheim für Musik gehört? Was hat denn dein Stiefvater für Musik gehört?
Also mein Stiefvater, in erster Linie muss man sagen, mein Stiefvater hat jetzt erst sein Gehör untersuchen lassen. Ja. Meiner Meinung nach hätte er es schon 99 spätestens machen müssen. Ich kenne keinen Menschen, der so laut Radio hört. Der hat früher so ein Passat, ein VW Passat. Und er kam und saß im Auto auf der Einfahrt. Ich hatte ein Zimmer ganz oben auf dem Dachboden. Ich habe den gehört. WDR 5. Und mach doch mal leise. Insofern, also eigentlich lief sehr viel Radio. Ja. Also ein bisschen ruandische Musik. Durch meine Mutter und durch weil wir sie einfach gerne gehört haben. Ja. Mein Stiefvater hat die Comedian Harmonists extrem gefeiert. Also wir haben die jetzt nicht jeden Tag irgendwie laut gehört oder so. Aber wir hatten jetzt nicht so eine krasse so Musikhörkultur zu Hause.
Ja.
Aber wenn dann so ein bisschen Comedian Harmonist, WDR 5, die ganze Zeit, super laut oder eben ruandische Musik.
Musstest du dann eigentlich auch immer zum Gottesdienst?
Ja, also lange Zeit, ja. Und dann irgendwann habe ich so gesehen, meine Stiefschwester hat einfach irgendwann einmal gesagt, nö, ich komme nicht mit. Und ich so, hä? Das ist eine Möglichkeit? Ich wusste gar nicht, dass es die Option gibt. Ich dachte immer, wir müssen. Und dann habe ich das auch ein paar Mal versucht und habe manchmal so, ich habe meine Tage, Schmerzen, das dann so vorgeschoben.
3 Wochen hintereinander?
Ja, also ein ganz komischer Zyklus, Mama, ich weiß auch nicht. Habe es dann immer so vorgeschoben und irgendwann war das so ein bisschen lockerer, je älter wir dann wurden. Aber ich muss sagen, also ich gehe auch nicht so wahnsinnig gerne in den Gottesdienst. Also ich gehe schon gerne, wenn mein Stiefvater predigt, weil er wirklich schön predigt. Und er schickt mir auch, gestern habe ich noch seine Mail aufgemacht, hat er mir so eine Predigt geschickt, die er dann gehalten hat in so einem Zoom-Gottesdienst. Das ist eigentlich pensioniert, aber der macht das dann irgendwie trotzdem noch. Und ich glaube, ich bevorzuge es dann zum Beispiel die Predigt einfach alleine zu lesen und alleine zu beten Also statt irgendwie mich im Gottesdienst, ich habe da nicht viel aus der Gemeinschaft gezogen. Ich weiß, dass wir da vorhin drüber gesprochen hatten, aber ich meine eher so diese Infrastruktur um die Kirche herum. Und so dieses, die Gemeinschaft der Kirche im Gottesdienst selbst hat mir jetzt nicht so viel gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen.
Dieser heilige Ernst ist ja das, was Gottesdienste oft so, weil es hängt so krass vom von der Pfarrerin oder dem Pfarrer ab.
Total.
Ich habe schon Gottesdienste, auch Weihnachtsgottesdienste gesehen, wo ich mich kaputt gelacht habe, weil die einfach lustig waren.
Wirklich, ne?
Ja, und manchmal, wo ich gedacht habe, so, oh Gott, warum willst du denn, dass wir alle schlafen? Was
ja, wirklich,
ist denn
so hast du dir das heute vorgenommen. Naja, genau. Der Letzte wird heute einpennen.
Aber, also worauf ich hinaus wollte, hast du ein Lieblingskirchenlied?
Habe ich wirklich. Warte mal, es gibt
jetzt
eins.
Bin ich sehr gespannt.
Ich singe es jetzt.
Ja.
Okay. Dieses Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur.
Das kenne ich gar
Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou. Das ist so ein. So ein
das ist sehr modern.
Das ist sehr modern, das ist so evangelisch. It's a Bob. Jedes Mal, wenn ich dieses Lied höre, ich freue mich so sehr. Ich mag dieses Lied total gerne.
Ja.
Und dann gibt's, glaube ich, noch so ein Dietrich Bonhoeffer-Gedicht, was zu so einem Lied gemacht wurde, durch diese Spuren im Sand-Ding. Ich finde Dietrich Bonhoeffer sowieso echt stark und stark und klasse. Und dieses Gedicht insbesondere. Und also ich singe super gerne. Ich singe nicht gut, aber ich singe sehr gerne. Ja. Und deshalb habe ich das war immer so mein Highlight, wenn diese Lieder gespielt worden sind. Es gibt noch ganz viele, aber die fallen mir jetzt gerade nicht ein.
Mein großes Lieblingslied bis heute ist ein Schiff, das sich Gemeinde nennt.
Oh, das kann singen.
Weil ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. Das Schiff, es fährt durch Sturm und Not. Da, 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 da.
Die Melodie kommt mir bekannt vor. Na, ja.
So fährt es Jahr um Jahr. Da, 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 wird denn das Schiff bestehen? Da, 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 wird es nicht untergehen? Und dann kommt immer der positive Part. Bleibe bei uns, Herr. Bleibe bei uns, Herr. Denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. Oh, bleibe bei uns, Herr.
Was für ein cooles Lied, oder?
Was da los ist, tonal.
Ich finde es auch. Ich finde es wirklich wahnsinnig. Also ich habe so gerne gesungen, diese Lieder. Voll gut, dass du es ansprichst.
Na.
Und heute höre ich auch noch, ich habe so eine Gospel-Playlist. Das ist zwar, damit bin ich zwar jetzt nicht streng genommen aufgewachsen, aber das ist für mich so, das ist die Musik zum, das ist der Soundtrack zum Bartputzen. Ich habe noch nie ein Bart geputzt ohne Gospel, please. Was ist das?
Oh, guter Lifehack. Das kann,
ist wirklich so.
Gut, sehr uplifting.
Bier und Gospel. Das ist der Hack, um durchs Putzen irgendwie einigermaßen unbeschadet rauszukommen.
Rauszukommen.
Ja.
Eine Sache noch, die ich irgendwie schön fand, als ich die gehört habe, die du auch in einem Interview erzählt hast, im Podcast, ich glaube bei Made in Germany war das, da hast du gesagt, weil dann ging es irgendwie darum, wie du so aufgewachsen bist und dass deine Mutter gesagt hat, ja, du musst dich auch immer doppelt so sehr anstrengen wie andere und so weiter und so fort. Und dann hast du zu dem Interview auch immer gesagt, ja, das ist so African Parents.
Ja.
Und ich habe ja ein paar FreundInnen, die auch Eltern haben, die aus afrikanischen Ländern kommen und so. Und etwas, wo ich das Gefühl habe, was es so tatsächlich als so eine Gemeinsamkeit von so African Parents gibt, ist so ein bisschen, ich glaube, man nennt das Tough Love. Also so ein bisschen so dieses, ich liebe dich über alles, ich würde alles für dich tun jederzeit, aber sieh zu, mach. Und
mach,
so, immer so ein bisschen so, gleich gibt's eine Backpfeife, wenn du nie arbeitest.
Dem
so.
Schlappen so in der Hand.
Genau. Ja. Ist das tatsächlich so eine Gemeinsamkeit, die man irgendwie so…
Ja. Also ich glaube, meine Mutter, also mit dem Schlappen in der Hand zum Beispiel, meine Mutter hat uns nie geschlagen,
klar,
das muss ich mal sagen.
Ja, ja.
Aber doch, ist schon, das würde ich auch ehrlich gesagt tatsächlich als Gemeinsamkeit, also gibt es auch bei asiatisch gelesenen Menschen, das höre ich auch ab und zu mal.
Stimmt,
oder so, gerade bei vietnamesischen Eltern und so, da gibt es auch erstaunliche Parallelen oder…
Immer so ein krasses Arbeitsethos.
So. Ja. Und ich glaube, das ist für mich nicht überraschend, dass gerade unsere Eltern so denken und das einem auch mitgeben, weil sie unter ganz anderen Umständen irgendwie nach Deutschland gekommen sind.
Ja.
Und ich muss auch sagen, meine Mutter hat auf jeden Fall nochmal so eine andere Art von Rassismus hier erfahren, erfährt es bis heute noch, wo ständig eben, was ich vorhin auch gesagt habe, ihre Fähigkeiten, ihre Intelligenz und so in Abrede gestellt werden oder ständig irgendwie neu verhandelt werden. Das finde ich ja so wahnsinnig. Du kannst diese Abschlüsse haben und solche Sachen wissen eben unsere Eltern oder ich dann auch ganz klein. Du hast dann diese Abschlüsse, kommst hier hin und das wird dann erstmal so seziert und auseinandergenommen und es wird…
Ist das denn
so,
auch?
Ist das denn? Können die da lesen?
Ja.
Ich habe ein paar Fragen mit. So, und in irgendwie und in diesen ewigen sich beweisen wollen Modus es ist nicht verwunderlich, dass die Eltern, um einen sozusagen auf das Leben draußen vorzubereiten, halt diese Tough Love irgendwie predigen. Man sagt über afrikanische Eltern, dass sie in deiner Anwesenheit reden, die schlecht über dich, aber dann draußen reden die sehr gut über dich. So.
Also war sehr süß.
Genau, finde ich auch süß. Also das ist, ja, das ist halt dieser unbedingte Wille, dass aus dem Kind irgendwie was wird und dass das Kind nicht zu sanft angepackt wurde und dann halt so diesen harten
Schock
in der Realität.
Diese Prenzlberg-Mütter-Sache ist da nicht so verbreitet.
Also ich sag mal so, wenn ich mit meiner Mutter hier durch den meine Mutter hat einige sehr harte, sag ich mal, Hot Takes. Ja? Die hasst spazieren gehen noch mehr als ich.
Okay. Mittlerweile sehr common. Die meisten Leute sind jetzt, ich kann nicht, wenn mir nur eine so spazieren gehen einlädt,
dann
raste ich
aus. Dann
raste
ich aus, genau. Und aber noch vor Covid hat sie immer gesagt, was ist spazieren gehen? Erklär mir das Konzept. Du gehst irgendwo hin und dann kommst du zurück. Du hast nicht mehr einkaufen und hast Pfand weg oder irgendwas.
Also ohne Ziel.
Ja, und kommst wieder zurück. Das macht gar keinen Sinn. Museen, Sightseeing, richtige Zeitverschwendung. Also meine Mutter ist da ganz resolut bei einigen Sachen. Weiß gar nicht, wie ich jetzt drauf gekommen bin. Aber ja, genau. Also sie hat so ein bisschen so Tough Love, diese Strenge, aber trotzdem auch irgendwie so total herzlich und einen irgendwie beschützen wollen. Und die hat das auch oft sehr krass aufgefangen, wenn wir irgendwie so halb traumatisiert irgendwie zurückgekommen sind, weil uns jemand beleidigt hat und so. Und das einfach für uns nicht denkbar war, dass das im Rahmen des Möglichen ist irgendwie. Ja. Hat sie eine voll die gute Art gefunden, das aufzufangen, aber gleichzeitig jetzt nicht so die Realität verklärt, irgendwie so getan, ja, wenn du dem die Hand gibst, dann geht das schon oder so, sondern ganz klar benannt, das ist rassistisch und das ist auch scheiße und es ist auch okay, dass du dich so und so fühlst, aber nicht, dass Bildung immer die Lösung wäre oder so, aber damit du das zumindest jetzt nicht angekreidet werden kann oder das wieder irgendwie wieder verhandelt wird, solltest du studieren, du solltest das machen, du sollst dich so und so aufstellen. So, das ist
du telefonierst ja fast täglich noch mit ihr.
Ja. Ne? Seit Lockdown bin ich so, oder Soft-Lockdown, was auch immer das ist. Also, ich habe keine Ahnung, es ist Dienstag, es ist irgendein Tag.
Irgendein Tag wird es sein.
Ne? Heute ist Freitag. Ja. wir telefonieren sehr viel tatsächlich. Und ich finde es auch immer spannend. Ich habe gestern mit meiner Schwester, die jetzt aber eigentlich hauptsächlich so in Rwanda lebt, die sitzt aber gerade in Berlin, habe ich dann so kurz gesprochen, habe ihr irgendwas erzählt, was ich meiner Mutter erzählt habe. Und die meinte so, darüber redest du mit Mama? Und ich fand es irgendwie spannend, dass wir alle drei Schwestern trotzdem noch so eine andere Beziehung zu unserer, also eine sehr enge Beziehung haben, aber komplett unterschiedlich dann scheinbar. Ja, aber meine Mutter und ich sind uns sehr, sehr ähnlich. Sie ist sehr albern.
Ist sie auch vage?
Nee, aber Jungfrau.
Das, nee, warte mal. Das ist
aber Jungfrau.
Schlecht? Weil
ich glaube, das bedeutet, ist gut. Ich glaube, die Kombination Waage und Jungfrau ist gut.
Was bist du denn für ein Aszendent?
Weiß ich nicht. Ich vergesse es immer wieder.
Ich bin Waage, Aszendent Waage. Echt? Man sagt ja, man wird, je älter man wird, desto mehr wird man wie sein Aszendent. Ist ja so die, was man so sagt.
Oh, da muss ich aber schnell rausfinden, wie, was.
So, deswegen bin ich völlig Aszendent beruhigt, ist. Weil ja, bei mir
du bist halt
passiert nicht mehr viel.
Ich bleibe einfach so, wie ich bin. Ich finde es gut.
Liebe Anna, das war ganz, ganz toll, ein ganz tolles Gespräch. Ich danke dir total, dass du hier warst und mir das irgendwie alles so erzählt hast. Wer mehr von dir hören will, dem sei wärmstens empfohlen, den Hart-Unfair-Podcast zu hören, den du mit zwei Freunden zusammen machst. Genau. Der ist sehr hörenswert. Machst du auch noch 18 auf Podimo?
Nee, 18 ist jetzt vorbei, aber ich habe einen neuen Podcast und da wird es um mein Lieblingsthema Dating gehen.
Du schreibst auch eine Dating-Kolumne.
Genau, ich schreibe eine Dating-Kolumne in der Taz. Genau, und habe jetzt einen Podcast zusammen mit Studio Bummens einen Podcast gemacht.
Ach, das ist ja cool.
Wo es viel um Dating geht.
Sehr gut. Dann freuen wir uns da extrem drauf. Yes. Komm bitte jederzeit wieder.
Vielen Dank für die Einladung. Es war so schön. Ich hätte wirklich noch 18 Stunden weiterreden können ungefähr.
Ich fand's auch super. Es hat echt riesen Spaß gemacht. Alles Gute, viel Erfolg mit dem neuen Podcast.
Dankeschön.
Auch. Und bis ganz bald.
Danke.
Und liebe ZuhörerInnen, liebe Zuhörer, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Bokeberg Erfahrung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Die Nils Bokeberg Erfahrung. Von und mit Nils Bokeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokeberg.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.